Du, Andi? Das klingt gar nicht gut. Du, ich glaube, ich muss dich für die Fahrt nach Hannover krankschreiben.
Das ist wahrscheinlich besser.
Ja, so werde ich ohne Andi, aber dafür mit Uwe is on fire von der Fahrt nach Hannover und dem 8-0-Auswärtssieg der Fortuna berichten.
Gut, dass du es nicht jinxt hast.
Ja, Futur 1, wie ihr merktet, denn wir nehmen das hier zuvor auf. Also wirklich Zeit genug, alles zu jinxen, ne?
Ja, aber du musst natürlich auch meine Pyro-Ecke übernehmen.
Ja, da ist Uwe is on fire ja schon per Namensdekret eigentlich besser für geeignet. Ich werde aber wie immer reichlich fettige Wurst essen.
Oh, ich glaube, ich.
Und damit herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir, und ist er das wirklich, bei dieser 70. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als.
Der Andi, ja, ich bin es. Zumindest in diesem Teil des Podcasts begrüßt euch der Influencer-Influencer. Quasi vom Krankenbett habe ich mich aufgerafft, um aber zumindest diesen Teil des Podcasts mit euch gemeinsam hier zelebrieren zu können.
Das musst du mir erklären, wieso du ein Influencer-Influencer bist.
Ja, weil ich behaupten würde, dass ich mit einer echten Influencer hier
Ach,
da liege.
ich habe den Gag nicht gerafft, aber vielleicht viele andere auch nicht. Darum,
Der
okay. Ja,
Influencer-Influencer.
stark, stark. Nee, finde ich gut. Gut. Da hast du 70 Folgen Gebrabbel gewartet, bis du endlich mal so krank bist, dass du diesen Gag reinbringen
Ja, weil ich
kannst.
hier schon vor langer, langer Zeit aufgeschrieben habe.
Ja, wir haben es eingangs gesagt, du wirst morgen nicht nach Hannover fahren. Also,
Leider nein.
es sei denn, es kommt die Wunderheilung über Nacht. Denn das Grippevirus, das erst in deiner Familie umhergeisterte, es hat dich jetzt an diesem Samstag voll erwischt, kann man so sagen, ne?
Ja, leider ja. Ich hatte mir das auch alles anders vorgestellt. Aber als ich dann heute Morgen aufwachte und auf mein Fieberthermometer schaute, dachte ich, da sage ich dem Thorsten auch schon mal prophylaktisch für den Sonntag ab. Das war nicht. Also, das verhieß schon nicht viel Gutes, was ich heute Morgen gesehen habe. Und es wird eigentlich auch nicht besser.
Ja, und wie meine nonchalante Art so ist, habe ich dich umgehend ersetzt. Der Uwe ist on fire, der sowieso mit uns nach Hannover reisen wollte. Der wird den Spielteil dann später, und später, also ist in dem Fall wörtlich zu verstehen, später im Sinne von morgen mit mir bestreiten. Aber ich weiß nicht, inwiefern im Fieber dir die Abläufe natürlich noch gewahr sind. An dieser Stelle, ich helfe dir vielleicht auch ein bisschen heute,
Gerne,
Jens.
das ist ganz, ganz, ganz
An
lieb.
dieser Stelle musst du eine Frage stellen.
Thorsten, was trinkst du denn da schon wieder für eine kranke Plörre?
Ja, eigentlich hätte ich ja deine kranke Plörre, die du
Ja,
mitgebracht
oh,
hättest.
die ist wirklich sick, aber da kannst du dich ein anderes Mal drauf freuen.
Genau, eigentlich hätte ich die getrunken. Aber naja, ich weiß nicht, wie es ist. Es ist aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig aufregend, denn hier, es lebt von der Brand, die da drauf ist. Na, siehst du es?
Ich sehe Minions.
Ja, und das war's auch schon.
Ist das eine, wahrscheinlich eine
Ein
Orangenlimonade oder ist das?
Minions Fruit Drink Orange, der irgendwo herkommt. Naja, und wie immer mit 11 Gramm Zucker gesegnet ist.
So soll es sein.
Ja, der muss mal weg. Ich habe den echt jetzt seit ein paar Monaten im Kühlschrank für eine Folge hier aufgehoben. Ich habe keine hohe Erwartung. Los. Ja. Er schmeckt sogar ein bisschen orangig. Ich weiß nicht, wo er herkommt.
Genau, das wäre die Frage, ob er von einem Markenhersteller ist oder ist er hergestellt für Minions Fruchtsaftgetränke GmbH Donaueschingen.
Na, also die Tatsache, dass die erste Sprache auf der Dose Tschechisch ist, spricht jetzt, sagen wir mal, nicht für die Weltmarken. So,
Ja, das stimmt.
so fair muss man sein. Da hat sich irgendjemand in Tschechien die Minions-Lizenz unter den Nagel gerissen. Ja, sie schmeckt etwas eher säuerlich. Also dafür, dass da 11 Gramm Zucker drin sind, schmeckt sie eher sauer. Aber ist wahrscheinlich okay, aber wie immer nichts Besonderes und hat, glaube ich, damals irgendwie 7 € gekostet, wahrscheinlich oder so.
Ach ja,
Naja.
ach ja.
So, nächster Tipp. An dieser Stelle musst du dann immer so eine Widmung vorlesen. Ich weiß nicht, ob du was auf dem Zettel hast oder.
Ach so, ja, ich widme diese Folge meiner Mama. Nee, meine Mama hat nie für die Fortuna gespielt, aber wer für die Fortuna gespielt hat, ist ein Spieler mit der Rückennummer 16. Und auch die Nummer 16 ist sicherlich eine, wo man jetzt nicht so komplett aus den Vollen schöpfen kann, was mega spannende Spieler angeht. Deswegen habe ich mich in guter Tradition ein bisschen daran orientiert, gegen welchen Gegner wir spielen. Mhm. Und damit dürfte eigentlich schon alles klar sein für den lieben Thorsten.
Okay.
Nee, nicht?
Na, ich habe tatsächlich eine Vermutung.
Na gut, also der Spieler hat...
Da soll ich die Vermutung erstmal äußern.
Ja, äußere sie erstmal.
Harvard Nielsen.
Das ist korrekt.
Bah! Bah, jetzt habe ich für alle das Mitraten kaputt gemacht, ne?
Ja.
So, es hat mit unserem heutigen Gegner zu tun und der Nummer 16. Ja, das war jetzt, das tut mir leid. Das tut mir leid, ja, dass ich euch den Spaß verdorben habe.
Ja, es hätte natürlich noch, aber den hebe ich mir für wann anders auf, nämlich natürlich...
Aber du kannst noch ein bisschen zu Harvard Nielsen sagen.
Ja, ich kann ein bisschen zu Harvard Nielsen sagen. Harvard Nielsen hat 17-18 bis 18-19 bei der Fortuna gespielt. Ist erfahrungsgemäß ein Stürmer, hat für die Fortuna 24 Spiele gemacht und in seiner, naja, er ist ein Stürmer, er hat unfassbare 3 Tore für uns geschossen. Nee, stimmt gar nicht, er hat 3 Tore vorbereitet, hat kein einziges für uns geschossen.
Ja, er war aber auch nie Stammspieler, das muss man
dazu sagen. Nee, das ist richtig. Er hat in diesen 24 Spielen 687 Minuten gemacht. Bei Fürth war er etwas erfolgreicher, 95 Spiele 20 Tore und Hannover jetzt 81 Spiele 16 Tore. In der Bundesliga ist er nicht eingesetzt worden für die Fortuna, hat also bei uns in der zweiten Liga seine Einsätze gehabt und ein Spiel im Pokal mal gemacht, irgendwie eingewechselt worden bei irgendeinem Pokalspiel. Also so ein klassischer Spieler, wo man sagt, ja, der hat es mal bei der Fortuna versucht, hat aber bei fast allen anderen Vereinen, für die er danach oder davor gespielt hat, deutlich größere Fußspuren hinterlassen.
Ja, so. Nö, das auf jeden Fall. In Braunschweig, das war ja seine erste Station in Deutschland, da gehörte er auf jeden Fall zu den besseren Offensivspielern auch der Liga. Darum war der Transfer jetzt, und ich glaube, wir haben ihn mit Aufstieg verpflichtet. Nee, stimmt nicht. Wir hatten ihn vorher schon.
Aber wir haben ihn von Freiburg 2 geholt.
Ja, klar. Aber wir haben ihn halt in der Aufstiegssaison haben wir ihn verpflichtet. Aus Freiburg 2, aber da hat er nicht gespielt. Und davor hat er beim Braunschweig gespielt. Und in der Zeit war er auf jeden Fall, also in der Braunschweiger Zeit, einer der Besseren. Ja, und dann Freiburg 2 oder Freiburg, da hat er nichts gerissen, bei uns dann auch nicht. Und dann erst in Fürth ist er eigentlich so schön reüssiert, wo er dann ja auch wiederum den Aufstieg geschafft hat, aber dann in der Bundesliga sich dann auch nicht so richtig durchsetzen könnte. Das war so eine Nummer zu groß. In Hannover jetzt, diese Saison spielt er nicht mehr so die ganz große Rolle, ist auch nicht mehr zwingend Stammspieler. Da haben ihm Leute wie Tresoldi oder ein Gangkamp so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ich glaube, grundsätzlich ein guter Typ. Ich kann jetzt irgendwie gar nichts Negatives über ihn sagen, außer dass er bei uns jetzt leistungsmäßig halt eher hinten dran war.
Ja, und natürlich ganz klassisch einer für das Ausgerechnet, was man hoffentlich morgen nicht sagen wird.
Nein. Genau. Aber da bräuchte er auch erstmal gute Steilpässe aus dem Mittelfeld für. Und damit sind wir ja schon beim Thema Steilpässe, ne?
Steilpässe.
Andi, ein Vöglein, hat mir gezwitschert, dass wir Post bekommen haben.
Ja, wir haben sogar...
Wir haben auch sehr viele Nachrichten bekommen, also auch kurze.
Ja.
Nachdem eine unserer Tassen wie von Geisterhand wo aufgetaucht ist. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, wie das sein konnte.
Die Menschen haben sich gefreut darüber, dass Arndt Zeigler in seiner kleinen, nischigen Indie-Fernsehsendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs sonntagsabends im WDR auf seinem berühmten Schreibtisch stand auf einmal eine Gebrabbel-Rot-Weiß-Tasse.
Tja, wie konnte es dazu kommen?
Ich glaube, er hat wahrscheinlich bei einer unserer zahlreichen Verlosungen teilgenommen und gewonnen, unter falschem Namen.
Ja. Oder wir haben ihm nach seinem Auftritt in Düsseldorf aufgelauert und ihn einen Sack über den Kopf gezogen und gesagt, wenn dir dein Leben lieb ist, nimm diese Tasse und stelle sie auf deinen Schreibtisch. Dann kommen wir nie wieder. Ja, wir haben ihn getroffen nach dem Auftritt. Er hat ja so eine Live-Tour am Laufen und da war er vorletzte Woche in Düsseldorf und da haben wir ihm diese Tasse überreicht, haben auch ein paar nette Fotos gemacht, die man auf unseren Social-Media-Kanälen sehen kann. Und ja, er hatte uns damals versprochen, in Anführungszeichen, dass wenn die Tasse hell ankommt, dass er versucht dran zu denken, sie auf den Schreibtisch dann zu stellen. Und Ehrenmann, er hat Wort gehalten.
Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Alle. Und bin auch wirklich im privaten Umfeld von Menschen, wo ich jetzt weiß, dass sie unser Podcast nicht zwingend hören, aber wissen, dass es ihn gibt und das Logo kennen, bin ich darauf angesprochen worden, dass sie das gesehen hätten im Fernsehen, dass da unsere Tasse stand. Ja. Also das war ein kleiner Marketing-Stunt, der da offenbar ganz gut funktioniert hat. Und nicht nur wir haben das gesehen, sondern auch der Markus hat das gesehen, hat sich sogar nicht nehmen lassen, uns einen Screenshot mit einem Pfeil auf die Tasse zu schicken, wo ich dachte, danke dafür. Ich hätte die Tasse sonst auf diesem Wimmelbild vermutlich nicht finden können.
Ich habe die Sendung in weiser Voraussicht sowieso da aufgenommen, darum, die ist in meinem Archiv.
Sehr, sehr schön. Der Martin D. hat uns auch geschrieben, schrieb, ihr habt es geschafft, einen Gast mit Wikipedia-Eintrag und eure Tasse bei Zeigler.
Ja, das war natürlich nochmal eine Anspielung an Gunnar Lott, unseren coolen Gast in der letzten Folge. Ich hoffe, euch hat dieses etwas ausführlichere Segment mit ihm auch gefallen, aber das schien der Fall zu sein. Wir haben da zumindest nur positive Reaktionen, wie zuvor auch auf Lia Rot-Weiß, bekommen.
Ja, und wir haben auch eine Menge Currywurst-Feedback bekommen, sagst du, ne?
Ja, ist ein heißes Thema, aber also ich bin ja eigentlich der Wurstfachmann bei uns, aber für diese spezielle Currywurst, da weiß ich ja noch gar nicht Bescheid. Da war ich ja weder in Benrath oder Kaiserswerth. Aber der Stefan schrieb uns zumindest, auf dein Feedback Bezug nehmend, dass man ja auch in Benrath sie verköstigen könne, dass er sie für überschätzt halte. Tja, was sagst du dazu? Andi, damit konfrontiert.
Konkret die aus Benrath oder?
Ja, also es wurde jetzt nicht so ausführlicher. Wir haben jetzt nicht telefoniert dazu.
Also ich habe wiederum gelernt ja von Dario, der sagte in Benrath, die Wurstbude gibt es noch auf dem Benrather Markt, aber schon lange nicht mehr affiliated with Kaiserswerth.
Mhm. Also die machen eigentlich ihr eigenes Ding und sind da.
Die machen ihr eigenes Ding. Aha. Es sei aber aus seiner Sicht die Benchmark, Thorsten. Oha. Sodass ich vorschlagen würde, wir machen eine Live-Reportage vom Benrather Markt eines schönen Tages, wenn wir beide mal viel Zeit haben, das wird irgendwann passieren, fahren wir zweimal zum Benrather Markt, ich lade dich da auf eine Currywurst ein, die gibt es auch in diversen Schärfen, das erinnert uns dann an unsere grandiosen Reisen, die wir ja nach
FSV Frankfurt
hatten. Ja, und da immer scharfe Currywurst aßen.
Best washed in town, Name-Dropping hier mal.
Genau. Ja, und dann würde ich sagen, müssen wir einen Currywurst-Test machen und dann vertonen. Ja, das machen wir.
Es ist offenkundig, ich muss ran. Mindestens mal Benrath, vielleicht auch noch mal irgendwann Kaiserswerth. Aber mit Benrath fangen wir an. Also irgendwann in den nächsten Wochen, wenn es sich ergibt, werden wir das mal testen.
Ja, und wenn es sich ergibt und ihr auf X, formerly known as Twitter, unterwegs seid.
Formerly known as not super right-wing Nazi-Bullshit-Content.
Da hat der liebe Paul 1895 Devidora einen schönen Thread gepostet, der mir sehr gut gefallen hat, nämlich er hat Fotos von allen Intros und Choreos seit dem Beginn der letzten Saison 23/24 dort gepostet. Und ich habe bis heute immer noch nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen einem Intro und einer Choreo ist. Wenn mir das irgendwann mal jemand erklären kann, immer gerne.
Ja, erklärt uns das mal.
Genau, das ist mein Tipp für euch, wenn ihr das war kleiner Trip down the memory lane. Da waren wirklich schöne Sachen dabei.
Und ja, die Quantität ist halt echt herausragend.
Der Output ist groß, ja.
Also da auch echt großes Kompliment an alle Leute und immer die kreativen Prozesse dahinter, weil es ja nun wahrlich nicht einfach immer dasselbe ist mit anderem Text oder so etwas, sondern sowohl in Größe als auch in Art der Choreografie ist da ja wirklich große Unterschiede gibt. Und also da wirklich ganz großes Kompliment und auch danke an alle Leute, die sich da immer Zeit, Geld und Mühe für machen. Und ein schöner Thread ein Tweet, was auch immer, es ist schwer zu sagen, ne? Von Paul.
Ja, auf jeden Fall geiler die Sachen, als habe ich heute gesehen, Nürnberg auswärts. Da haben sie einfach nur so schwarze und rote Luftballons geschlackert. irgendwie in so einem Kreuzmuster. Das sah langweilig aus.
Tja.
Naja.
Naja.
Also das machen unsere Leute besser.
Ja, nee, also da hast du auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall recht. Also wenn ihr uns auch Steilpässe schicken wollt, wir müssen sie immer mal wieder nennen.
Ja, das stimmt.
Sehr gut geht das über unsere E-Mail-Adresse kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Das Weiß schreibt man im Internet inkorrekterweise mit 2 S, so wie Rot-Weiß Essen. Das ist auch falsch, denn im Deutschen schreibt man das eigentlich mit dem SZ am Ende. Aber das mögen E-Mail-Adressen nicht gerne. Und ja, wenn das interessant ist und auch halbwegs freundlich und nicht zu patzig, wenn ihr patzig seid, dann kommt ihr auf gar keinen Fall in die Sendung, dann kriegt ihr auch keine Antworten. Dann schreibt uns doch.
Ja, sehr, sehr gerne.
Hattest du in deinem Fieberwahn schon einen Übergang vorbereitet?
Ja, ich hatte einen Übergang vorbereitet, der aber jetzt obsolet ist. Deswegen also ich habe quasi meinen Denkprozess für einen Übergang, breche ich hiermit ab.
Ja, genau. So, ja, und so deine Reise nach Hannover brichst du auch ab. Und was noch abgebrochen wurde, das war die Leihe von Noah Mbamba zu Fortuna Düsseldorf. Es hatte sich ja schon angedeutet und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon vorab aufgegriffen, dass dies noch passieren könne. Und das ist jetzt, glaube ich, am Montag, tatsächlich am letzten Tag des Transferfensters, des Wintertransferfensters noch passiert. Noah Mbamba ist nicht mehr Spieler von Fortuna Düsseldorf. Die Leihe wurde abgebrochen und er wurde umgehend in die erste belgische Liga zu einem Verein verliehen, den ich namentlich noch nie gehört hatte.
Ich habe gerade sogar überlegt, als ich das hier in deinem Skript gelesen habe, wo liegt das?
FCV Dender EH, der Dendermann. Ich weiß es nicht. Ja, Noah Mbamba haben wir, glaube ich, schon sehr viel drüber gesprochen, gerade auch in unserer Fazitfolge. Ein Missverständnis. Der Geheimtipp der zweiten Liga ist kein Geheimtipp mehr, weil er nicht mehr in der zweiten Liga spielt, sondern in der ersten belgischen. Großes Top-Talent. Er hat es bei Fortuna aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, sowohl sportlich als auch menschlich, glaube ich. Hat er sich nie so in die Gruppe eingefügt, hatte nicht die professionelle Einstellung, die es bei einem Zweitligisten auch in Deutschland benötigt. Und ja, es hatte sich ja angedeutet, sowohl mit Kwasi als auch mit Mbamba. Es gab da vor ein paar Wochen dieses Interview in der Rheinischen Post, da hatte Tune das zwischen den Zeilen, und da hatten wir es, glaube ich, auch schon aufgegriffen, so ein bisschen gesagt, dass es sehr schwer wird, Spielzeit zu bekommen. Und ja, dann ist er gegangen. Ersatz haben wir leider nicht mehr bekommen. Das war wahrscheinlich aufgrund der kurzen Zeit so nicht mehr möglich, wenn man das überhaupt versucht hat. Das weiß man natürlich dann nie. Aber es steht natürlich jetzt die Frage im Raum und ich stelle sie dir, Andi. Wie zufrieden bist du mit dem Wintertransferfenster der Fortuna?
Ja, ich meine, wir haben ja in der letzten Folge auch schon so ein kleines Fazit dazu gezogen und ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Ich glaube, wir haben grundsätzlich das Richtige getan, indem wir Spieler nicht mehr unter Vertrag haben oder die Leihe beendet haben, bei denen die prognostizierten Einsatzzeiten jetzt verhältnismäßig gering gewesen wären und die uns möglicherweise dann auch noch im Sommer sowieso wieder verlassen hätten, und haben stattdessen jetzt auf Spieler gesetzt, entweder als längere Leihe oder Leihe mit Kaufoption oder halt eine direkte Verpflichtung, die uns dann absehbar weiterhelfen können. Moritz Heyer, Mokwateng seien da zu nennen, die auch ja schon ihre Qualität angedeutet haben. Und prinzipiell bin ich jetzt zufrieden. Man hätte natürlich immer mehr machen können. Ne? Also dieses Thema Linksverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler mit einer etwas pointierteren Spieleröffnung. Ja, aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Und schauen wir mal, was der gute Herr Gavori jetzt bald hoffentlich wieder auf den Rasen zaubert. Ich meine, er ist wieder im Kader, wenn ich die Pressekonferenz, genau, ja. Also schauen wir mal, wie sich das da ergibt. Das ist aber dann auf jeden Fall etwas, was wir natürlich im Sommertransferfenster ganz, ganz dringend beackern müssen, ist dann auf jeden Fall die linke Abwehrseite und halt auch das Thema Spieleröffnung aus dem defensiven Mittelfeld heraus.
Wir haben halt relativ viele Spieler, die diese linke Seite spielen können, aber im Grunde nur einen gelernten Spezialisten mit Gavori. Aber klar, Joa kann das spielen, Rossmann kann das vielleicht mit Abstrichen spielen und eben auch jetzt Haier. So gesehen haben wir einen Linksverteidiger geholt. Aber es fehlt halt so ein bisschen der Spezialist und Gavorie hat halt das Problem der Verletzungsanfälligkeit. Vielleicht auch noch ein paar andere, aber ne, grundsätzlich ist er ja ein solider Spieler, nur eben nicht immer verfügbar. Und darum, ja genau, also in einer perfekten Welt wäre es schön gewesen, wenn wir da noch wen geholt hätten. Aber auf der anderen Seite war auch das Ziel, das hatte man ja so ein bisschen kommuniziert vorab. Ich glaube, Klaus Allofs hatte dieses Interview vor Weihnachten gegeben, den Kader auch ein bisschen zu reduzieren. Ist ja eigentlich ganz lustig, dass man letzte Saison alle sich beschwert haben darüber, dass der Kader so klein ist. Und diese Saison beschweren sich alle darüber, dass der Kader so groß ist. Also man könnte das Gefühl haben, wie man es macht, ist es falsch. Aber so würden natürlich Leute niemals urteilen über die Leistungen von verantwortlichen Fußballvereinen, ne? Genau, ganz genau, Andi. So sehe ich das auch. Und darum ist das, glaube ich, ganz gut. Man muss das alles isoliert betrachten. Für Sima Suso ist die Spielpraxis auf jeden Fall wichtig in seinem jungen Alter und die Wahrscheinlichkeit, dass er viel gespielt hätte in der Rückrunde, die wäre gering gewesen. Darum ist das zu begrüßen. Jordi de Weis, da geht es, glaube ich, eher darum, dass er mit Sicherheit sehr frustriert war und dass so etwas, auch wenn Jordi da jetzt nicht negativ aufgefallen ist nach außen hin, aber natürlich sowas für die Stimmung im Team nicht immer ideal ist. Darum ist diese Leihe vielleicht auch sinnvoll. Und dann kann man im Sommer neu bewerten, wie das da weitergeht. Insbesondere, weil ja gegebenenfalls André Hoffmanns Vertrag auch ausläuft. Da hat man diese Woche übrigens lesen können, dass es da wohl eine Klausel gibt, dass er sich bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verlängert. Da muss er jetzt aber wohl wirklich eine Menge Spiele für noch machen. Mal sehen, wie es da also weitergeht. Das wird noch ganz spannend im Sommer, was die Innenverteidigung betrifft. Auf der anderen Seite haben ja grundsätzlich Siebert und Oberdorf Verträge geltende. Haier ist jetzt ja auch noch ein Kandidat da. Natürlich bei Siebert ist immer die Gefahr gegeben, dass er als junger, talentierter deutscher Spieler auch möglicherweise abgeworben wird. Aber wie gesagt, ist ja jetzt auch kein Thema für jetzt. Und ja, also man hat das ein bisschen reduziert. Kwasi hatte sicherlich ebenfalls nicht die Möglichkeit auf Einsätze und da haben wir mit Haier eine qualitative Verbesserung und auch einen sehr flexiblen Spieler dazu gewonnen, der zudem den Trainer kennt und unter ihm nachweislich auch schon gute Leistungen gebracht hat. Letzte Woche war das auf jeden Fall zumindest schon mal okay und ja, Mbamba hat halt keine Rolle gespielt, folglich ist sein Weggang sportlich jetzt erstmal überhaupt kein Verlust, deswegen, genau, das spüren wir ja nicht, aber quantitativ waren wir halt der Meinung, das hattest du ja eben schon gesagt, ein zentraler Mittelfeldspieler, vielleicht eher ein defensiverer mit Schwerpunkt im Spielaufbau, hätte uns vielleicht ganz gut zu Gesicht gestanden. Aber ist jetzt auch nicht so, also wenn Arc und Johannesson spielen, wie sie jetzt zuletzt zum Beispiel in Karlsruhe gespielt haben und so, ja, dann brauchen wir da auch keinen, ne? Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Also es hängt natürlich jetzt von denen ab, zumindest die Gelbsperrengefahr wird vermutlich damit für diese Saison nicht mehr vorliegen.
Ja.
Also 2. Meine Note für das Transferfenster.
Achso, vergeben wir Noten?
Das weiß ich nicht. Wir vergeben ja sehr viele Noten.
Ja, ich vergebe 7 von 9 Lami-Füllern, mit denen Verträge unterschrieben werden.
Man merkt, das Fieber steigt wieder beim Anti.
Wenn ich wollte gerade sagen, brauchst du mich doch, Thorsten.
Bewertet. Ich glaube ganz ernsthaft, ist es gut, wenn wir den Andi wieder ins Bett schicken, damit er gesund und munter diese Woche für all die Termine zur Verfügung steht, die wir als Gebrabbel Rot-Weiß, den vollen Terminkalender, den wir haben und dass er natürlich auch nächstes Heimspiel dann wieder dabei ist. Deshalb sagen wir oder biete ich dir an dieser Stelle schon das Tschüss an, aber nicht euch, denn wir hören uns gleich wieder, dann vermutlich irgendwo aus Hannover oder aus dem Zug zurück nach Düsseldorf. Wir werden sehen. Also auf Wiedersehen, Andi, und gute Besserung.
Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch sehr viel Spaß und der Uwe wird mich hoffentlich würdig vertreten. Einmalig.
Das hoffe ich auch und darum gebe ich jetzt an Zukunftstorsten ab. Zukunftstorsten, kannst du mich hören? Hallo, hallo.
Ja, vielen Dank Vergangenheitstorsten, hier ist Zukunftstorsten, der sich aber jetzt eigentlich als Gegenwartstorsten bezeichnet. Damit haben wir euch erfolgreich verwirrt und es wird noch viel schlimmer, denn die Stimme, der ihr jetzt lauschen dürft, das ist nicht der Andi, sondern das ist, so ist er bekannt, Uwe is on fire. Hallo Uwe.
Ja, ich habe eine ganz klare Stimme. Hallo Thorsten.
Ja, auf jeden Fall nicht so ein strenges Organ wie der Andi, den ich immer so runterdrehen muss. Das ist immer sehr, sehr unangenehm. Das klingt bei dir alles etwas sanft, wollte ich jetzt nicht sagen.
Ja gut, ich bin halt ausgebildeter Sänger gewesen damals, ne? Und da komme ich her.
Richtig, und das ist natürlich ein super Stichwort. Ich merke schon, da ist also schon, da schlummert der Podcast-Profi in dir. Also gutes Stichwort, wo du herkommst und natürlich insbesondere mit Blick auf die Fortuna. Du bist Fortuna-Fan. Wir kennen uns tatsächlich seit vielen Jahren jetzt gar nicht so unbedingt über die Fortuna, sondern eher über Freundeskreis und so.
Richtig.
Und du warst zuletzt mit uns in Karlsruhe und heute musst du dann gleich in Hannover richtig ran, weil Andi krank ausfällt.
Ja, ausfällt, das sagen die einen, ne? Sich drücken, sagen die anderen, okay.
Ja, da haben wir auch böse Stimmen natürlich auch von Leuten im Stadion gehört, was da los ist mit Andi und ja. Die Krankheit haben die wenigsten ihm abgenommen. Das muss man an dieser Stelle, ich denke, so klar formulieren. Aber Uwe, wie ist denn so deine Beziehung zu Fortuna? Seit wann gehst du hin und wie kam es dazu sozusagen?
Ja, Thorsten, also ich muss sagen, von zu Hause aus bin ich eigentlich an die Fortuna nicht herangeführt worden. Ich bin zu Fortuna gekommen und da habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Am 12.05.1990.
Oh, du hast nachgeguckt, sehr gut.
Ja, und zwar war das ein 7-0 Heimsieg gegen den St. Pauli.
Fun Fact, kann ich sofort liefern zu dem Spiel. Ich war nicht da, ich bin da tatsächlich noch nicht zur Fortuna gegangen. Aber es ist der höchste Bundesliga-Heimsieg der Fortuna, ist dieses Spiel.
Ja, und wenn man in die Aufstellung von dem Spiel reinschaut, dann waren da einige Leute, die man heutzutage auch noch kennt. Zum Beispiel Mike Büskens hat mitgespielt.
Okay.
Und die anderen habe ich jetzt vergessen. Ja, es war auf jeden Fall natürlich der Start einer grandiosen Fankarriere, die dann im Rheinstadion immer weiterging und dann irgendwann hinüberschwappte in die anderen Ligen und anderen Stadien. Ja, ich habe die Fortuna eigentlich seitdem immer verfolgt, mal mehr, mal weniger und habe jetzt seit, ich würde sagen seit 5 Jahren, ich weiß gar nicht so genau, eine Dauerkarte, Mitglied seit 3, 4 Jahren oder so und ja. Und ich versuche ab und zu jetzt ein bisschen mehr, da jetzt die Familie bei mir gewachsen ist und ich meine Aktivitäten mehr so in den Nachmittagsbereich lege. Okay. Da kann noch so Auswärtsspiele auch mal ganz interessant sein, ja.
Ja, sehr schön. Hast du so bestimmte irgendwie Highlights in deiner Fanzeit, an die du dich gerne zurückerinnerst, besondere Spiele oder sowas?
Ja, da gab es natürlich einiges, ne? Also es ging natürlich direkt mit dem 7-0 los, 7-0-Sieg. Dann gab es aber auch mal eine 3-4 Niederlage nach einer 3-0-Führung gegen Bochum im Rheinstadion damals. Der Blick hat sich geschärft. Naja, da wollen wir nicht über die Relegation reden. Nee. Okay. Dann gab's ja der Aufstieg in die zweite Liga damals. Der wurde groß gefeiert. Und ja, also die jüngsten starken Siege. In der letzten Saison, also ich weiß nicht. Also
letztes Jahr hat so viel Spaß gemacht, ne?
Ja. Letzte Saison hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch die Erstligasaison, die letzte.
Nee, vor Corona.
Ja, die war, also nicht, wo wir abgestiegen sind, sondern die davor.
Funkeljahr, ne? Mit Luke
Bakke. Genau, da gab es einige super Siege, ne? Und Punktgewinne. Das hat Spaß gemacht, ja.
Ja, und aktuell macht es ja auch durchaus wieder Spaß. Also die Saison sicherlich etwas holpriger als die letzte, aber insgesamt kann man jetzt nicht von, sagen wir mal, unerfolgreich brechen sozusagen. Ja. Heute haben wir ein 1-1 in Hannover gesehen, da reden wir natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher und du wirst uns ein bisschen helfen, wobei mir Andi auch Noten hat zukommen lassen.
Sehr gut.
Können wir dann auch gleich sprechen. Ansonsten bist du drumherum, wir sind beide heute mit dem Zug angereist, du hast Andis Platz eingenommen sozusagen, aber nicht seine Karte, weil du ihr ein Ticket hattest.
Ja.
Du als nicht so, sagen wir mal, erfahrener Zugfahrer warst ein bisschen nervös, ob das heute alles klappt, aber man kann natürlich schon sagen, wir sind gute Planer hier bei Gebrabbel. Das läuft bei uns normalerweise eigentlich immer relativ problemlos ab und da haben wir leider nicht so viel zu erzählen, wenn es problemlos abläuft, aber.
Ja, spricht ja dann für die Planung, ne, wenn es problemlos läuft und tatsächlich auch mal für die Deutsche Bahn, das hat super geklappt. Der Heimweg, der bahnt sich auch ganz entspannt an.
Man kann auch sagen, wir sitzen auch gerade dekadent und entspannt in der Lounge der Deutschen Bahn. Das hat man so als Vielfahrer, bringt das so mit sich, dass man solche Zugänge sich dann sozusagen über den Status holen kann. Und das ist natürlich jetzt auch ein anderes Arten von Warten.
Ja,
andere Art von Warten hier am Bahnhof.
Da zecke ich mich natürlich gerne rein. Also ich möchte auch nochmal vorab sagen, dass ich natürlich an die Kompetenz von Andi und vor allem von Thorsten 0,0 heranreiche.
Ah ja.
Also ich bin hier für den emotionalen Support und sehe mich hier als, ja, wie sagt man, als Redehilfe für Thorsten.
Oh Gott, oh Gott. Nein, da mach dich gar nicht kleiner, als du bist. Also du bist im Stadion sicherlich, kommst du von der Emotionalität durchaus an Andi heran. Das habe ich heute erlebt. Ich bin ja, das habe ich ja schon öfters gesagt, immer der etwas ruhige, analytischere Part, der dann auch schon gleich im Spiel sagt, nee, das war abseits, alles kein Problem, wenn die Leute sich noch aufregen.
Wobei natürlich beim Tor, also da muss man sagen, ich war da verhaltener als du.
Das stimmt, ja, ne? Ja, du hast doch gedacht, irgendwas wird abgepfiffen, dabei war es vor unserer Nase, ne?
Naja.
Ja, aber ja, also gute Hinfahrt und ich hatte, und das spricht ja auch für meine Planung natürlich, ich hatte was ganz Besonderes gemacht, habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht und ich wusste auch vorher nicht, dass es das gibt. Ich hatte ein Schließfach gemietet, also vorab, per App und das gibt's ja am Bahnhof in Hannover, das sind so mobile Schließfächer außerhalb. Wir mussten sie ein bisschen suchen, wir sind nämlich gar nicht so klar, wo die sich befinden, aber links vor Burger King, das ist der Tipp an alle, ja, links hinter Burger King, genau.
Ja.
Wenn man vom Haupteingang kommt, da sind die draußen und man kann die eben reservieren für einen Tag, also es kostet auch ein bisschen, aber man hat natürlich keinen Stress, ob man Schließfach kriegt oder
das
nicht.
Das war sehr angenehm,
und
auf jeden Fall.
Mit PIN-Code und Symbol, was ich sehr schön. Ich habe ein Pferdchen genommen.
Ja.
Ein PIN-Code und ein Symbol merken. Naja, aber so kleiner Tipp, das scheint es an anderen Bahnhöfen auch zu geben. Ich werde das auf weiteren zukünftigen Auswärtsfahrten, werde ich das auf jeden Fall eruieren, ob man das so machen kann.
War das denn von einem Privathändler oder?
Das ist über die Deutsche Bahn, die aber einen Dienstleister dahinter haben. Ja. Dieses Mobile Payment und so weiter dann auch übernimmt. Also man zahlt auch vorab, man braucht eben auch keine Münzen, was ja dann neben der Verfügbarkeit so das zweite Problem bei Schließfächern für Auswärtsfahrer immer ist. Ist eben nur ein bisschen teurer. Ich habe aber auch zu groß genommen, das Fach. Im Nachhinein hätte ich ein kleineres nehmen können. Die kleinen wären irgendwie 6 Euro pro Tag. Das war jetzt 9, das ist natürlich ein bisschen viel. Auf der anderen Seite stressfrei und sicher. Nicht?
Ja.
Also so gesehen, das gut geklappt. Und natürlich ist die Bahnverbindung in Hannover zum Stadion selbst ist jetzt auch immer relativ unproblematisch. Da waren wir vor Öffnung der Tore.
Ja.
Diverse Leute getroffen. Grüße an Lea. Lea hat immer noch nicht unsere Tasse bekommen. Das ist aber Andis Schuld. Das werden wir intern aufarbeiten an dieser Stelle. Ja, ich habe das aufgenommen.
Ja,
liebe Vi war auch dabei. Und ich glaube, Erik hieß der dritte Begleiter. Ihn kannte ich aber noch nicht. Also liebe Grüße. Und Verena haben wir auch getroffen. Also einige Freunde des Podcasts. Es freut uns dann auch immer sehr, wenn man da Hallo sagt, Dominik natürlich auch. Und dann sind wir, sag ich mal, treu doof, wie man so ist, sind wir gleich erstmal der Meute hinterher und haben nicht darauf geachtet, dass das eigentlich die Eingänge zu den Stehplätzen sind. Aber die findigen Ordner haben das natürlich sofort herausgefunden und uns ja an der Seite wieder rausgelassen und zum Sitzplatzeingang geschickt. Das Interessante ist natürlich, als der Rebell, für den ich bekannt bin, habe ich natürlich das System gleich mal hintergangen, indem ich ganz klar darauf bestanden habe, auf gar keinen Fall muss hier ein Ausdruck der Karte vorgezeigt werden, wie überall gesagt wird, das funktioniert auch digital.
Es gab sogar einen ganz kleinen Panikmoment, nämlich Thorsten war schon hinter der Schranke, weil der Ordner ihn irgendwie dann doch durchgelassen hat und der zweite Ordner, der ihn dann quasi in den Block gelassen hätte, der hat dann gesagt, mit dem Ticket kommst du hier gar nicht rein. Und er hatte aber quasi mein Ticket und er war ja drin, ich war draußen, er durfte nicht raus, er durfte nicht rein. Es war ein bisschen schwierig und dann hin und her, mein Ticket war auch nicht zulässig. Naja.
Und eben der Beweis wurde erbracht, man kann allein mit Digitaltickets in Hannover ins Stadion, man braucht keinen Ausdruck, mit dem alle rumwedelten. Dominik hat uns das kurz erklärt, dass das Hannover halt so macht bei Gästekarten und dass die halt sozusagen das Kontingent da an Codes von Fortuna bestimmen lassen und dann kann man das wohl nur auf diese Weise
regeln. Mal ganz ehrlich, Thorsten, würdest du jetzt nächstes Jahr,
ja,
wenn wir in der selben Liga spielen wie Hannover, würdest du dein Ticket nicht ausdrucken, wenn du hierher fährst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstens werden natürlich nur wir aufsteigen und Hannover nicht. Und zweitens, nein, ich bin, was das betrifft, also wenn ich den Rest immer so durchplane, dann habe ich natürlich als Backup, auch allein für den Fall, dass mein Handy explodiert in der Hosentasche, dann habe ich vielleicht auch kein Bein mehr, kein rechtes, aber ich habe ein ausgedrucktes Ticket, dass ich dann also sozusagen im Rollstuhl noch ins Stadion reingeschoben werden kann, obwohl mein Handy explodiert ist. Das ist so das Szenario, was ich da vorbereitet habe, ergibt Sinn, würde ich sagen.
Ja.
Naja, und dann ging es wie immer zur Wurst. Aber man muss sagen, wir mussten erst die Wurstsituation eruieren. Nichtsdestotrotz, wenn wir über die Wurst reden, dann machen wir auch einen Jingle. Und das kommt nicht genau an dieser Stelle.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche, die gab es also in Hannover. Und wir fanden den Wurststand relativ schnell. Man geht halt die Treppe eben hoch zu den Sitzplätzen. Er war aber so ein Stand außerhalb, der eigentlich nicht zum Stadion selber gehörte, sondern ein mobiler Wagen, wenn man so möchte. Und ich hatte mich dann gefragt, weil man das oben schon sehen konnte, dass da oben auch Kioske
hat gequalmt.
Sind. Es hat gequalmt aus dem Stadion und es waren keine Rauchbomben, dass man da also auch was zu sich nehmen könne. Und ich habe gesagt, okay, wir gambeln jetzt, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch und dann schauen wir uns das an. Oder notfalls gehen wir wieder runter.
Wir wollten uns die Wurst ein bisschen verdienen, indem wir ein bisschen Sport machen.
So nämlich, ja. Geil. Genau, gerade in meinem Fall sehr wichtig. Und dann stellten wir eben fest, ja, die Kioske oben, die existieren, aber sie gehören zum Stehplatzbereich und der ist durch ein Gitter vom Sitzplatzbereich abgetrennt, keine Chance. Aber noch viel wilder ist es mit den Toiletten, ne?
Oh ja.
Also,
man, ja, oh ja.
Das ist jetzt natürlich schwierig, weil wir das nur in der Audioversion erklären. Also, man stelle sich das vor. Um in den Block hochzukommen im Stadion, im Oberrang, geht man hinten aus dem Stadion eine längere Treppe hoch. In der Mitte dieser Treppe sind die mobilen Stände für die Wurst. Und geht man weiter nach oben, dann befindet man sich ganz oben im Stadion und muss sozusagen zu seinen Plätzen runtergehen. Wir hatten Reihe 1, na danke. Das heißt also die gesamte Treppe. Aber um auf die Toilette zu kommen, es gibt weder unten noch in der Mitte eine Toilette, sondern man muss also nach oben ins Stadion rein, dann im Oberrang zwei Blöcke nach rechts laufen, wieder eine Treppe runter, von der man in den Innenbereich kommt.
Richtig.
Und dort kann man dann entweder Heimkioske nutzen oder auf Toilette gehen.
Sehr merkwürdig.
Außerordentlich merkwürdig. Und wir haben festgestellt, keine Geländer an den Treppen.
Also, oh ja.
Also und es ist ein bisschen steil, ist dann schon.
Es war sehr steil und da habe ich mir nur ein Bier im Stadion gegönnt, weil diese Treppe wollte ich nicht.
Nie nochmal gehen.
Die wollte ich nicht nochmal gehen und erstens wegen der Toilette und zweitens auch mit mehr als einem Bier gehe ich da nicht hoch.
Ja, runter. Mit so ein paar Tür auf dem Kessel, da kann es doch auf jeden Fall zu Unglücken kommen.
Mann. Richtig.
Ich sehe es passieren. Naja, und die Wurst, die gab es dann leider auch nicht, obwohl es ein mobiler Wagen war, es war halt so ein geschlossener Wagen, die hatten nur eine Grillplatte, die haben da kein offenes Feuer oder Gas. Fettig etwas, das fand ich nicht gut. Sehr lang, also 4,40 Euro hat sie gekostet. Man kriegt viel Wurst für sein Geld. Ich weiß nicht, wie du sie fandest. Du hast ja auch eine gegessen, wie du sie fandest. Ich fand sie aber nicht so, also sie war ein bisschen geschmacksarm. Ich fand, die hat jetzt nicht irgendwie stark nach was geschmeckt, oder?
Pelle war sehr platzig und...
sie war nicht dunkel, aber sie war halt zu lange drauf. Ne? Also genau, platzig ist schön, schönes Wort, finde ich gut. Sie ist schnell aufgeplatzt, aber hatte eine falsche Form von Knack.
Ja, genau, war ein Platz, kein Knack.
Ja, und das Brötchen, halt so ein aufgebackenes Baguette-Brötchen.
Halbes Baguette-Brötchen.
Die man so beim Brotregal im Supermarkt kriegt und dann in den Backofen tut. Also etwas, was da echt nur im allergrößten Notfall esse.
Also ich weiß nicht, du hast da, glaube ich, eine andere Einstellung. Wenn du jetzt ein breiteres Brötchen gehabt hättest, hättest du die Wurst dann geknickt und doppelt reingelegt?
Ungern. Wurstbruch ist ein Thema, da kann man ganze Essays drüber schreiben. Aber nee, das hätte es nicht besser gemacht. Also ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Aber in Summe hat es mich heute nicht überzeugt. Also das Brötchen war, wie gesagt, so ein Aufpackbrötchen. Das war zwar okay, aber es war halt ein Aufpackbrötchen. Die Wurst war zu lange auf der Platte und hat halt nicht nach viel geschmeckt. Und am Ende bin ich bei 2 von 5 Kartoffeln gelandet, weil es irgendwie dann doch alles mit so viel Kompromiss doch unterdurchschnittlich irgendwie ist. Ne?
Darf ich meine 2 Cent noch dazu werfen?
Ja, sicher.
Also ich habe auf dem Hinweg ein Brötchen gegessen mit vegetarischer Wurst. Mhm. Dann habe ich im Stadion, wir waren sehr früh da, wann waren wir da?
Mit Öffnung, also mit 2 Stunden vor.
Wann war das? 11:30?
Ja, also wir waren kurz vor 12, waren wir dann drin. Ne?
Ja, und wann waren wir hier in der Lounge?
Jetzt, meinst du? Auf eine halbe Stunde irgendwie?
Ja.
16:30?
Da hat mich diese Wurst doch bis hierher begleitet.
Ja. So,
sie hat es geschafft, mich hierher zu tragen.
Also
von der Energie, vom Energielevel.
Ach so, so vom Sättigungsgefühl.
Genau. Also hier habe ich.
Du möchtest subtil andeuten, dass wir vor der Rückfahrt auf jeden Fall noch was essen sollen.
Nee, ich habe ein zweites Brötchen mehr jetzt gegessen. Aber ich will damit sagen, dass die Länge der Wurst auf jeden Fall für mich ausreichend war, mich über diesen Zeitraum hinweg zu bringen.
Okay.
Okay.
Ja, also klar, Nahrungsaufnahme geglückt, das stimmt. Ja. Aber eben Geschmacksexplosion vertagt.
Ja, absolut. Bin ich bei deinen 2 von 5.
Genau, also vielleicht kann man die auch ein bisschen besser, es ist schon eine harte Wertung, aber wir sind ja auswärts, da muss ich nicht gnädig mit den Würsten sein, ja, kann ich auch sagen. Also so geil ist die Wurst in Hannover. Nicht, das ist sozusagen unsere Quintessenz. So, und Quintessenz ist dann auch der perfekte Übergang zur ersten Halbzeit. Und da heißt es, wie immer bei uns, woran hattet ihr gelegen?
Woran hattet ihr gelegen? Die erste Halbzeit.
Ja, und die erste Halbzeit in Hannover, die begann mit folgender Aufstellung. Wir halten uns wie immer alle fest, aber Florian Kastenmeier stand tatsächlich im Tor. Und dann war halt die große Frage, würde Fortuna jetzt aufgrund der Ausfälle durch die 5. gelbe Karte von Arc und Johannesson vielleicht das System dahingehend verändern, dass wir wieder mit Dreierkette spielen? Nein, das war nicht der Fall, obwohl es eine Systemänderung gab. Aber in der nach wie vor Viererkette gab es sozusagen keine Veränderung gegenüber dem Spiel gegen Ulm. Da waren es Lündahl, Oberdorf, Siebert und Haier von rechts nach links. Interessant aber, wie die Positionen im Mittelfeld gelöst waren. Haben wir ja sonst meistens mit einer Doppel-8 gespielt, gab es diesmal einen klaren Sechser, Zimmermann alleine vor der Abwehr. Und dann auf den Halbfeldpositionen Appelkamp und Quarteng. Interessanterweise Quarteng halb links und nicht halb rechts, wie es sonst immer gespielt hat. Und vorne, also darum, ich würde es als System, würde ich als 4-1-2-3 bezeichnen. Und vorne sozusagen eine Dreierreihe, rechts neben jetzt, das war ein bisschen überraschend, hat uns insofern gefreut, dass wir vorher noch über ihn gesprochen hatten, dann in der Mitte Kovnatski und auf der linken Seite dann doch sehr klar Mairon van Brederode. Mit Ballbesitz ein 4-1-2-3. Ohne Ballbesitz war es dann doch meistens ein 4-1-4-1. Für die Taktik, Freunde.
Ja, und wir hatten ja vorher darüber gesprochen. Und da hattest du ja, glaube ich, von einem, was war das, 4-1-2-2-2 oder sowas hast du gesagt?
Ja, ja, genau.
Und dann hattest du ja...
Also 4-2, ich hatte gesagt vorher, also ich hatte es eigentlich auf unser altes System gemünzt, hatte mir aber überlegt, ob wir sozusagen eine Dreierreihe machen. Aber ich verstehe schon, warum er das gemacht hat, weil Appelkamp tatsächlich, wenn er so genau auf der 10 spielt in der Mitte, ist er meistens nicht so stark. Er ist echt so ein Halbraumspieler, also immer in einem Raum zwischen Außen und Mitte, weil du dich da halt sehr gut immer durch diese Lücken in der Kette reinbewegen kannst. Das, und ich glaube, das war auch so der Grund, warum er gesagt hat, nee, wir fangen das so ein bisschen auf. Mein Gedanke war allerdings bei der Aufstellung, das könnte ein bisschen offensiv sein für ein Auswärtsspiel in Hannover. Ich muss aber sagen, hinten raus, was das betrifft, waren die Sorgen relativ unbegründet. Ist jetzt nicht so, dass da hinten Polen offen war, wie man so schön sagt. Also das hat ganz gut geklappt. Aber ich glaube, bevor wir da dann tiefer reingehen, gucken wir ein bisschen auf den Spielverlauf der ersten Halbzeit. Es geht los, das wird auch viel überraschend in der ersten Minute. Und ja, man sieht schon ein bisschen in der Anfangsphase, dass im Grunde steht die Anfangsphase schon so ein bisschen dafür, wie das Spiel so ein bisschen laufen würde. Hannover hat grundsätzlich ein bisschen mehr vom Spiel, tut auch ein bisschen mehr für die Offensive, ist aber wenig zwingend und es kommt vor allem wenig Torchancen dabei heraus. Fortuna verteidigt halbwegs gut. Und entweder kommt der letzte Ball oder die letzte Flanke von Hannover nicht oder Fortuna selbst schafft es eben, die Bälle sehr gut zu verteidigen. Es gibt dann halt mal so einen Schuss aus halblinker Position, der aber weit vorbeigeht. Und dann gibt es einen Kopfball, der ist etwas gefährlicher. Ich glaube, das war dann schon in der 5. Minute ist es dann eine Flanke von rechts von Gangkamp. Und da ist es Mantondo in der Mitte, also sozusagen gewechselte Rollen, der knapp drüber köpft, das in der ersten Halbzeit. Das war mal eine Torchance, die war nicht so ungefährlich. Man muss halt sagen, zu dem Spielfilm, den ich heute aufnehme, da es jetzt relativ kurz nach dem Spiel ist, hatte ich jetzt keine Chance, das mir alles nochmal im Detail anzugucken. Ja, und ansonsten, es gibt noch in der 22. Minute mal so eine Art Fallrückzieher von der Strafraumgrenze, der sah ganz nett aus, aber ging dann auch irgendwie am Tor vorbei von Hannover, von Tresoldi war es. Und dann ist es schon die 26. Minute, ein langer Ball, ich glaube, von Oberdorf auf der rechten Seite. Niemiec befindet sich im Laufduell mit Halstenberg, dem Ex-Nationalspieler. Und Niemiec setzt sich sehr, sehr geschickt gegen Halstenberg durch, dringt in den Strafraum ein, passt in die Mitte zu Sanbrederode, der hat wirklich alle Zeit der Welt, weil ich glaube, Tomiak und Zieler auf der Linie noch so ein bisschen warten. Ja, und dann schiebt er den Ball in die linke untere Ecke ein mit der ersten Chance, die Fortuna hatte. Sehr stark gemacht, der Angriff, aber wie gesagt, also Effizienz war da auf jeden Fall gegeben. Ja, Hannover ändert jetzt, sagen wir mal, an der Spielweise soweit nichts, ist tendenziell ein bisschen dominanter, ohne zwingend zu werden. Allerdings ist es ein bisschen auffällig, dass sie öfters über die rechte Seite rüberkommen und also unsere linke Verteidigungsseite. Und da ist es auch eine Szene, wo Haier leider nicht so nah genug am Mann dran ist. Und dem schlägt die Flanke nach innen. Tresoldi, ja, also schießt den Ball aufs Tor. Oberdorf und Siebert versuchen, ihn abzublocken. Er prallt so hoch über. Das ist eine sehr kuriose Szene, sie ist sehr schwer zu beschreiben. Und der Abpraller, der auch ohne Zuhilfe von Rochelt über die Linie gegangen wird, wird von ihm dann an Lindahl vorbei über die Linie gedrückt. Lindahl, weiß ich jetzt nicht, ob er da so viel verhindern kann, ob er den Ball da noch retten kann mit Glück. Aber ja, ein bisschen, es passt ein bisschen in die Reihe der unglücklichen Gegentore. Man kann jetzt nicht sagen, dass Hannover das genial herausgespielt hat. Es war halt eine Flanke von der rechten Seite aus Hannoveraner Sicht.
Er war da sehr frei bei der Flanke, ne?
Ja, genau. Das war eigentlich das Kernproblem. Und ja, ansonsten, es gibt so ein bisschen immer mal Szenen. Es gibt noch einen Flachschuss, der am Tor vorbeigeht. Fortuna hat, ich glaube, auch noch eine zweite Chance, ein Kopfball von Kovnatski, den er ins Außennetz setzt. Aber im Großen und Ganzen merkt man eigentlich schon in dieser Phase, hier sind zwei Mannschaften unterwegs, die sich gegenseitig so ein bisschen neutralisieren. Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen?
Die erste Halbzeit, die fand ich eigentlich sehr unterhaltsam, weil beide Teams relativ früh gepresst haben, sehr schnell draufgegangen sind und es ein hohes Hin und Her gab, hatte ich das Gefühl. Also die Chancenausbeute war sehr gering, aber irgendwie ist doch viel passiert. Also man hatte immer was zu gucken, es ging relativ schnell vorbei.
Also man kann das auf jeden Fall, sagen wir mal, als intensives Spiel bezeichnen. Das Einzige, was so fehlte, so die richtig großen Torchancen gab es irgendwie nie. Also Hannover hat halt so den letzten Ball immer schwach gespielt und Fortuna, muss man sagen, obwohl es spielerisch über Quarteng und Sanbrederode und so oder auch über Appelkamp teilweise ganz gut aussah, wir sind nie so in die gefährlichen Abschlusssituationen gekommen, außer eben diese Szene von Niemetz, der also wirklich sehr stark macht, also gegen Halstenberg ist es schon ein starker Verteidiger, sich so gegen den, also er lässt ihn richtig alt aussehen, muss man sagen, in der Szene. Und dann noch den Überblick zu haben, in dem Moment rüber auf Sanbrederode zu schieben, das war auf jeden Fall stark gemacht.
Letzte Saison hätte Niemetz den noch selber drauf geballert und wahrscheinlich vielleicht drüber oder so.
Genau. Ansonsten war es natürlich was interessant zu sehen. Der Spielaufbau diesmal eben mit Zimmermann als zentralem Mann vor der Abwehr. Das funktionierte meistens so, dass einer der zwei Innenverteidiger, also die Innenverteidiger positionierten sich so ein bisschen weiter nach außen hin, passten den Ball, einer oder Kastenmeier passte den Ball zu Zimmermann und der meistens direkt auf einen der beiden den Ball zurücklegte, um ihn dann nach außen zu bringen. Das war so die Hauptvariante des Spielaufbaus, weil wir eben da so ein bisschen die Leute nicht hatten. Und das war aber auch so ein bisschen das Problem. Wir haben es nicht immer dann geschafft, den Ball vernünftig an Appelkamp oder Quarteng im Mittelfeld zu schicken. Wenn die den hatten, finde ich, haben die das aber gar nicht schlecht gemacht. Dann haben die eigentlich immer ganz gut aufgedreht. Gerade Quarteng in der ersten Halbzeit, den hat er mir recht gut gefallen.
Ja.
Da hat er eigentlich immer, weil er so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so erratische Bewegungen hat, also wo man nie so, auch als Verteidiger weiß, geht er links, geht er rechts, ne? Weil er das wirklich sehr unangekündigt von der Körpersprache manchmal so macht. Und da hatte Hannover dann schon so Probleme, aber auch Fortuna hatte im Grunde dieselbe Krankheit wie Hannover. In letzter Konsequenz wurde es dann nie so gefährlich zu Ende gespielt, dass es dann so einen richtigen Abschluss gab. Und es gab halt noch diesen Kopfball von Kovnatski, der war schon kurz vor der Pause, wo einmal Niemetz im Strafraum den Ball per Kopf verlängert und dann Kovnatski ihn aber so neben das Tor köpft. Ansonsten so richtig viele Szenen waren da nicht.
Ja, wobei ich dann noch anmerken will, dass erstmal, ich weiß nicht, ob das jetzt in diese Kategorie,
dieses Segment.
Genau. Es gab viele Leute, die andere Frisuren hatten, die haben mich wirklich verwirrt.
Du weißt, also, stimmt, wir haben festgestellt, die Zeit der Blondierung ist vorbei. Ne?
Ja, genau. Und ich habe wirklich
Niemetz. Niemetz ist nicht mehr blond.
Habe ich erst überhaupt nicht erkannt. Ich so, wo ist der denn? Und dann habe ich den gesucht, okay. Habe ich in einer Rückennummer erkannt. Und da war doch noch einer. Wer
Gavoury
war denn?
Ist nicht mehr blond.
Genau, Gavoury habe ich beim Aufwärmen überhaupt nicht erkannt, weil ich dachte, was ist denn da los? Okay.
Und also wir fordern wieder mehr blondierte Frisuren, damit
genau, mit, auch mit besser auf erkennt. Uwe
sie erkennen.
Auch Leute ohne Brille, die erkennen. Ich habe aber auch noch zu Nimic, da gab es nach dem Tor gab es eine Szene, wo dann Hannover das zu einer Ecke geklärt hat, wo eigentlich keine Bedrängnis war,
da aber kam man,
wo man dann gedacht, okay, also wo hast du auch gesagt, so das scheint jetzt so, als wenn er von Nimic ein bisschen Schiss gehabt hätte und den lieber dann wegballert, so, ne?
Also er hat sich da auf jeden Fall Respekt verschafft in der Szene dann hinterher, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Mhm. Aber ja, insgesamt, ich würde sagen, eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit mit etwas mehr, und das zeigt auch die Statistik, Ballbesitz bei Hannover, aber wir reden hier von 52-48%, also nicht der Rede wert. Beide so bei 82, Hannover, Fortuna bei 80% Passquote ist auch in Ordnung. Fortuna etwas mehr gelaufen, das hatten wir schon festgestellt, also 59-54 Kilometern, dass grundsätzlich Hannover kein so laufstarkes Team ist, Fortuna eben sehr wohl. Gespielte Pässe beide so um die 200, also. Und am Ende die X-Goals der ersten Halbzeit 0,55 auf Hannover Seite zu 0,52. Also man kann sagen, das 1-1 geht dann schon zur Pause in Ordnung. Und grundsätzlich hat man eben gemerkt, für beide Mannschaften geht's um was. Man hat auch gemerkt, Fortuna ist im Spielaufbau so ein bisschen gehemmt. Also Zimmermann hat sich da gemüht, aber eben ist kein Johannesson. Und Appelkamp hat versucht, die Räume da zu finden, war eben weiter vorne. Also ich habe die Maßnahme verstanden, die man gegangen ist. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass vorbehaltlos, was den Spielaufbau betrifft, geklappt hat. Aber was geklappt hat, ist, wir haben sehr viel vom Tor einfach ferngehalten. Also es ist jetzt nicht, dass da Chance um Chance war. Wir haben kompakt gestanden, wie man so schön sagt, wie man es auswärts auch machen muss.
Und was man auch gesehen hat, ist, dass Quarteng und Fran Brederode wirklich da die eine Seite durchgewirbelt haben, manchmal wirklich mit der Brechstange versucht haben, da durchzukommen. Also da haben die Hannoveraner auch, oftmals sind die mit zwei Mann auf den drauf. Und die sind trotzdem irgendwie da durchgekommen. Also das war schon
Also
ein ordentlicher Wirbelwind da.
Man hat gemerkt, dass sie auf jeden Fall Respekt vor den beiden hatten.
Ja.
Und Niemitz hatten sie ein bisschen unterschätzt. Also gerade auch in der einen Situation.
Haben sie auch nicht mit gerechnet vielleicht.
Nee, genau. Wir ja vielleicht auch nicht so unbedingt. Also naja, und so geht es halt mit 1-1 in die Pause. Und Uwe, das weißt du, bei uns in der Pause, da gibt es ein ganz bestimmtes Segment. Das müssen wir heute aber umbenennen. Pass mal auf.
Uwes Pyro-Ecke.
Genau, hier sind wir in Uwes Pyro-Ecke. Uwe, ich achte da ja nicht drauf. Ich bin ja tief, tief im Spiel immer drin. Es gab eine Choreo vor Anpfiff, meine ich. Und ich glaube, der liebe Andi hat mir auch vom Sofa oder vom Krankenbett geschrieben, was darauf zu sehen war. Jede Sekunde dreht sich nur um dich.
Ah, wir konnten nämlich nur den unteren Teil sehen, der Banner. Genau, nur um dich.
Ja. Nur um dich. Jede Sekunde dreht sich nur um dich.
Und was war vorne? Ein Pokal oder?
Das weiß ich nicht.
Irgendwas Goldenes.
Ja, das ist, unser Winkel war nicht günstig genug. Man sieht es jetzt auf dem Foto so ein bisschen, aber eben nicht in perfekter Form. War aber ganz nett. Ich glaube, ein bisschen Pyro wurde auch gezündet.
Es wurde während des Spiels auf jeden Fall ein bisschen Pyro gezündet. Ich glaube, 3 oder 4 Fackeln.
Das typische Geräusch hat man immer wieder gehört.
Genau. Und es wurden auch ein paar Rauchtöpfe gezündet. Und was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass vor dem Spiel auf der hannoveranischen Seite ein Schriftband war.
Cool.
Das würde ich gerne mal vorlesen.
Ja, mach mal.
Auch wenn ich das jetzt hinkriege ohne Brille. Mehrarbeit und höhere Kosten durch unwirksame Maßnahmen. Köpfe müssen rollen in der Politik. Und bei der Polizei.
Alter, das ist ja auch aber gleich ein ganzer Roman.
Ja, also deswegen habe ich mir das nämlich aufgeschrieben, weil ich dachte, ist das nicht irgendwas, was jetzt ein bisschen too much ist im Stadion? Also die sind, dass das wirklich gegenüber der Schriftbanner, gegenüber die gesamte Kurve, fand ich ein bisschen albern.
Was man sagen kann, Polizei Niedersachsen gehört ja doch neben Bayern so zu den härteren. Das hört man immer mal wieder, dass selbst bei so VfL Wolfsburg Heimspielen, wo nun wirklich keine Gefahr auf irgendein Ärger besteht, da teilweise sehr hart durchgegriffen wird.
Ja.
Vielleicht hat man auch hier in Hannover eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Genau, vielleicht liegt das auch an irgendwelchen Ereignissen, die passiert sind bei den letzten Hannover-Spielen. Das weiß ich natürlich nicht.
Genau.
Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Ich fand nur diese Länge des Schriftbanners ganz interessant. Ja.
Insgesamt der Support war schön. Viele, viele Songs aus unseren Top 5 von vor 2 Folgen sind auf jeden Fall aufgetaucht. Und also man ist natürlich immer so ein bisschen verfälscht, wenn man im Gästeblock ist, aber ich meine, sag mal so, Hannover war noch nie für so die krasse Hexenkesselstimmung bekannt.
Ja, man muss auch sagen, wenn man jetzt gerade, wie ich, jetzt selten bei Auswärtsspielen sind, da war natürlich das Auswärtsspiel in Karlsruhe schon kompakter von den Fans, von dem Gesang, ja, ja. Volumen her. Da kam jetzt bei uns nicht so viel Stimmung rüber.
Verliert sich auch ein bisschen bei Hannover im Stadion. Ne?
Richtig, auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich jetzt meine Wertung in Andis Namen abgeben würde, dann würde ich einen 3,5 von 5
Seenotrettungsfackeln
abgeben. So.
So nämlich. Geben. Ja, finde ich gut. Kann ich mit leben. Also schlecht war es nicht. Und mal wieder eine Choreo.
Oh ja.
Haben tatsächlich im Vorlauf Andi und ich darüber gesprochen, weil der gute Paul auf X einen Thread mit der Bildern der Choreos der letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre veröffentlicht hatte und wir einfach festgestellt hatten, wie unfassbar viele das einfach sind. Fast bei jedem Spiel ist irgendetwas. Ne? Und heute eben auch schon wieder.
Ja, also das ist also okay. der Jahreskalender, der braucht mehr Monate, um das alles von den Ultras, um das da alles unterzukriegen.
Ja, nee, genau. Also das sehe ich auch so. Ja, und was wir gebraucht hätten in der zweiten Halbzeit, das wären mehr Tore. Die hat es leider nicht gegeben, aber wir schauen trotzdem mal, wie denn dieses Endergebnis von 1:1 dann in der zweiten Halbzeit zustande gekommen ist.
Woran hattet ihr gelegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, und auch in der zweiten Halbzeit sehen wir im Grunde ein sehr ähnliches Spiel. Ich fand es auffällig, dass kurz nach der Pause Fortuna mal so eine längere Ballbesitzphase hatte, ohne dass man zu Chancen gekommen ist. Aber man hat, sag ich mal, Hannover dann auch mal eine Phase, also von so 5 Minuten, mal hinten so eindrängen können. Ansonsten das gleiche Bild. Hannover versucht ein bisschen das Spiel zu machen, kommt aber nicht so richtig zu Chancen und vorne gefährlich vor das Düsseldorfer Tor. Meistens ist halt einer dabei oder blockt den Ball zur Ecke. Da war es so eine große Chance, wie ich fand, in der 54. von Matondo. Der zieht so ein bisschen nach innen, lässt da Lündal einmal stehen. Lündal meistens aufmerksam. Und dann schießt er sozusagen auf die lange Ecke, aber Oberdorf kriegt gerade noch so den Kopf da rein und klärt den Ball zur Ecke. Also man merkt schon, wenn wir solche Chancen schon beschreiben müssen, dass da einfach nicht viel passiert ist. Und das sieht man übrigens auch, wenn man sich so Highlights anguckt, jetzt bei DAZN, die haben wir gerade eben geguckt. Viele nennenswerte Chancen.
3,5 Minuten Video. Ja, ist nicht viel passiert.
Ist einfach nicht viel passiert. Eigentlich am spannendsten war, was in der 68. bei den Spielerwechseln passiert ist. Da ist dann Niemiec vom Platz gegangen und für ihn kam Pilcinovic. Und Danny Latzer, der ehemalige Schalker und Mainzer und Bochumer Erstligaprofi, der mittlerweile in der 2. Mannschaft von Fortuna kickt, ist in die Partie gekommen, weil er und Jan Boller aufgrund der aktuellen Personalsituation in den Kader gerutscht ist. Und er sollte hier etwas mehr Routine reinbringen. Also er kam für Van Brederode und Pilcinovic eben für Niemiec. Ging mit einer Systemänderung einher. Zimmermann und Latzer haben eine Doppel-8 gebildet. Und Pilcinovic ging tatsächlich auf die Position von Niemiec, sollte dann mit seinem linken Fuß eher wohl nach innen ziehen. Und die linke Seite wurde fortan von Schinter Appelkamp beackert, sozusagen, also beide Außenspieler invers, wie man so schön sagt, mit ihrem jeweils starken Fuß, dass sie nach innen ziehen können. Das war der Plan in der zweiten Halbzeit. So schien es. Grundsätzlich war das aber eigentlich dasselbe Bild. Wir haben Hannover halbwegs vom Tor ferngehalten. Es gab dann, ich sag mal, eine gute Chance für Pilcinovic. Da ist es in der 79. Minute bereits Kovnatski, der halt einen Ball von Kastenmeier in den Lauf von Pilcinovic schickt und eigentlich aus einer ähnlichen Schussposition, obwohl er den Ball dann direkt nimmt, ohne ihn anzunehmen, zieht er halt an der langen Ecke vorbei. Das war vielleicht Fortunas größte und mit auch ehrlicherweise fast einzige Torchance. Es gab später nochmal einen Torschuss direkt auf Zieler. Und dann gab es nur noch, sag ich mal, korrigierende Wechsel. In der 86. kam noch Cavouri für Zimmermann. Das bedeutete, dass Haier auf die Zimmermann-Position in die Mitte rückte und Cavouri auf links verteidigte und Danny Schmidt dann 1:1 der Tausch mit Schinter Appelkamp. Hinten raus viel ist nicht mehr passiert. Lündal rasselt dann noch mit Latzer zusammen in der 93. Minute, kann nicht weiterspielen oder man wollte kein Risiko eingehen. Für ihn kam dann nur noch Vermey, weil im Grunde nur noch eine Minute zu spielen war. Man sich gedacht hat, okay, wenn jetzt ein Freistoß kommt, dann haben wir noch einen Kopfballstarken im Strafraum. Der kam dann auch, weil Kovnatski nämlich noch ein blödes Foul am Strafraum begangen hat, kurz vor Schluss. Aber auch da macht Hannover nichts draus. Am Ende ist Hannover, sag ich mal, statistisch zwar ein bisschen überlegen, also vielleicht auch spielerisch in der Partie, aber ganz ehrlich, so einen richtigen Sieg hatte keins der beiden Teams verdient. Und so gehen wir, also ich habe am Ende 5-3 Chancen und das ist schon sehr wohlwollend für beide Teams gezählt. Klar, 16-5 Torschüsse klingt krass, aber die Torschüsse von Hannover, also musste Kastenmeier auch nur eine ernsthafte Parade zeigen? Nein. So, ne? Das waren alles Bälle, die entweder vorbei drüber gingen oder in seine Arme. Laufleistung Fortuna am Ende gewonnen mit 2 Kilometern mehr, 114-112, auch nicht so die größte. Aber in den gespielten Pässen sind wir schon relativ ausgeglichen. Beide Teams so um die 400, Hannover ein paar mehr, Passquote 82-79. Bei Besitz 55-45. Auffällig viele Flanken von Hannover, 26-5 bei Fortuna. Man muss aber sagen, außer beim Tor, die Flanken von Hannover größtenteils alle harmlos, teilweise auch in Seiten aus. Und also, ja, Zweikämpfe in Hannover deutlich, 59-41. Und auch bei den X-Goals 1,24-0,64. Das ist etwas besser. Klingt jetzt vielleicht so, aber 1,24, wenn man es abrundet und 0,64, wenn man es aufrundet, dann sind wir bei 1-1. Also, ich bin d'accord mit dem Ergebnis am Ende. Ich finde, und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast in der zweiten Halbzeit, mir hat ein bisschen die offensive Entlastung gefehlt. Da ging spielerisch in der ersten ein bisschen mehr.
Ich hatte auch das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit haben wir uns öfter gefragt, war das jetzt eine Chance? Kann ich das als Chance sehen? Oder war das einfach nur eine komische Flanke? Also es war weniger los. Ich hatte das Gefühl, dass ein paar Leute auch langsamer wurden, ein bisschen träger und es nicht mehr so gepackt haben. Und eigentlich wurde es nur ganz am Ende in der Nachspielzeit etwas hektisch am Strafraum von Fortuna. Mit dieser komischen Szene von Lündal. Mit wem ist er zusammen? Mit Oberdorf? Oder wer war das?
Mit Lündal.
Lündal, genau.
Nee, mit Latzer. Lündal und Latzer sind
zusammengetreut. Ja, und dass Latzer reinkommt, damit hat wohl fast niemand gerechnet. Und selbst der Kicker hat ihn auch, glaube ich, mit einem anderen Trikot noch als auf Foto, ne?
Ja, Nummer 46 hat er gehabt.
Ja, aber da hat er ein blaues Trikot an.
Ja, ja, da hat er noch Schalke aus der
Zeit. Genau, also der scheint auch gar nicht auf dem Zettel gestanden zu haben.
Ja, er ist ja eigentlich Viertligaspieler, ne? Das wird nicht gecovert vom Kicker so intensiv.
Genau, das ist also, da kann man sehen, dass wir wirklich auf der letzten Rille mit dem Personal gespielt haben. Von daher haben wir das eigentlich ganz gut dann runtergerockt.
Ja.
Und ja, so kann man es vielleicht betiteln, ne, dass sie es wirklich Fortuna dann runtergespült haben. Ne?
Ja, also genau. Und ich finde das auch vollkommen okay, wenn du so eine Partie hast, wo du weißt, okay, offensiv geht halt heute nicht so viel, auch aufgrund der Personaldotation. Da musst du halt gucken, dass es hinten halbwegs kompakt ist. Und das war ja auch zuletzt ein Problem. Ich finde, die Abwehr hat grundsätzlich heute etwas konsequenter verteidigt als in den letzten Spielen. Oberdorf und Siebert, ohne da vollgreifen zu wollen, haben das grundsätzlich solide gemacht. Und dann muss man hinten raus dann auch sagen, haben wir halt, ja, eben vorne relativ eiskalt die eine Chance, die aber auch vielleicht die beste des Spiels war überhaupt. Die haben wir halt genutzt. In der zweiten hätten wir den Lucky Punch durch Pečinović machen können, wäre aber echt ein bisschen viel des Guten gewesen.
Ja, es war auch diese, auch das Zimmermann ist natürlich kein Johannesson, ne, der da die Bälle so verteilt, ne. Ja. Also der hat seine Aufgabe heute, sagen wir mal, solide gemeistert. Ne?
Gehen wir ja auch im Detail.
Kommen wir nachher noch auf die Noten, genau.
Aber wie gesagt, ich sag mir jetzt mal, die vordererste Aufgabe ist ja in dem Fall erstmal da hinten abzusichern und Druck von der Abwehr zu nehmen. Und ich finde, das hat die Mannschaft insgesamt ganz gut hingekriegt. Vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit fehlte aber manchmal die Entlastung. Da war es zu viel Spiel um unseren Strafraum herum, aber wenig in den Strafraum. Also wir haben es dann immer wegverteidigt. Aber man wünscht sich halt, dass dann auch mal ein Konter kommt oder ähnliches. Aber gerade zum Beispiel von Brederode da kam und Quarteng, da kam dann nicht mehr so viel in der zweiten Halbzeit. Ist natürlich auch immer ein Gegner, der sich dann auch umstellt, der dann auch, also ich finde, Hannover hat früher gepresst in der zweiten Halbzeit, noch früher als ohnehin schon. Die hatten das erkannt mit Zimmermann, da musst du pressen. Und sie haben das halt erkannt, dass sie da also entsprechend etwas früher pressen müssen. Und das hat eigentlich auch dann insofern geklappt, dass unseren Spielaufbau dann doch etwas gestört hat. Und wir konnten dann vorne nicht immer die Bälle festmachen. Aber nochmal mit der aktuellen Personalsituation, gemessen daran, dass wir bei einem der stärksten Teams gespielt haben. Ich denke, ein Punkt heute geht absolut in Ordnung. Und ich bin, auch wenn das dann tabellarisch am 21. Spieltag dann erstmal blöd ist, dass man jetzt vielleicht 4 Punkte hinten dran ist, nochmal, das hat nicht viel zu sagen. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Spiele gewinnen oder zumindest, dass wir nicht verlieren, wenn wir halt einen Tag haben, wo es offensiv etwas schwierig ist. Das haben wir heute geschafft und wir gehen letztendlich auch mit einem verdienten Punkt aus Hannover hier weg, ist meine Meinung.
Absolut, bin ich auch deiner Meinung. Und wir haben 2 Punkte mehr als Stand 21. Spieltag letzte Saison.
Ja.
Also da wissen wir, wo wir gelandet sind.
Ganz genau. Und das ist natürlich auch der Auftrag, eine ähnlich gute Rückrunde jetzt an die Mannschaft zu spielen. Da müssen wir dann mal schauen, wie das so läuft. Aber grundsätzlich kann man sagen, gerade jetzt heute das Spiel, also es gibt dann auch immer Leute, auch im Stadion emotional, die dann immer frustriert sind, dass dann der Ball nach vorne nicht kommt und sonst was. Ist ja alles richtig. Aber es ist halt auch nicht mal so einfach, wie man sich das vorstellt. Und ich finde, das war alles andere als eine desaströse Leistung. Und wir gehen hier mit einem Punkt raus, sind immer noch ungeschlagen im Jahr 2025. Wir sind wieder stabil, wir sind wieder auf Kurs.
Und wir haben einen Mitverfolger auf Distanz gehalten oder zumindest nicht an uns vorbeiziehen lassen.
Genau. Und ja, wie das im Einzelnen ausgesehen hat, ich würde sagen, das gucken wir uns im nächsten Segment an. Und das lautet Hefte raus, Klassenarbeit.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Ja, und da obliegt es sozusagen dem Andi meistens, die Note für Florian Kastenmeier festzulegen oder zu empfehlen. Ich glaube, so kontrovers und schwierig ist das bei Kastenmeier heute nicht, weil er, das hatten wir ja schon gesagt, recht wenig eigentlich zu tun hatte. Fandst du, er konnte am Gegentor was machen?
Naja, er wurde überlupft, ne?
Aber also auch, aber nicht, sagen wir mal, aktiv.
Er war nicht so weit, er war nicht so weit draußen, er stand richtig, aber ja, keine Ahnung. Also ich würde ihm da einfach eine 3 geben.
Ja.
Hat da solide gearbeitet. Er hat, für mich hat er immer so Herzinfarktmomente, wo er so spielerisch den Angriff oder beziehungsweise die Spielsituation einleitet. Da habe ich immer einen halben Herzinfarkt. Aber du hast da ja schon im Spiel gesagt, ja, wenn das halt dauernd klappt, dann kann er das auch weitermachen. Ne? Es geht halt selten schief.
Ja.
Selten bis nie. Und von daher würde ich jetzt ihm da einfach eine 3 geben.
Nee, bin ich bei dir. Es gab dann einfach wenig Momente. Und wenn du so ein Torwartspiel hast, wo es einfach wenig zu tun gibt, dann ist die 3 eigentlich immer die gute salomonische Note. Und darum gehe ich auch gleich weiter zu Valgeir Lyndahl Fredriksson. Rechter Verteidiger, hatte mit Matondo einen wirklich guten Gegenspieler, sogar sehr guten. Hat er beim HSV auch noch getroffen letztes Wochenende. Ist leider etwas schwierig zu verteidigen, weil er so schnell ist. Man kann es kurz machen. Offensiv hat Lyndahl sicherlich nicht so viel dazu beigetragen, hatte aber eben defensiv alle Hände voll zu tun. Der Andi gibt ihm eine 4. Der sagte, er hat sich da in einer Szene auch mal von Matondo düpieren lassen. Das ist die Szene, wo Oberdorf den Kopf reinhält und den Ball dann entsprechend klärt. Das ist aber auch die einzige Szene gegen so einen starken Spieler. Darum, auch wenn er offensiv nicht viel geleistet hat, bei mir wäre er bei der 3,5.
Also ich muss sagen, ich wäre auch eher bei einer 4.
Okay.
Also ich wäre da eher auf Andis Seite, weil ich eher sagen würde, er hat das Offensivspiel eher verhindert. Also,
okay.
Also er hat ja da nicht viel zu beigetragen, aber ich hatte das Gefühl, er hat manchmal ja Momente, wo er hätte irgendwas einleiten können oder durchstarten können, das hat er eher verhindert und von daher würde ich eher ihn bei einer 4 sehen.
Man muss allerdings sagen, die meisten Angriffe von Hannover, so sie denn kamen, gingen eher über unsere linke Seite und nicht so über seine. Also wie gesagt, er hat da defensiv relativ wenig zugelassen, aber okay, ich habe ja 2 gegen 1 mit der 4, da habe ich ja keine Chance, dann kriegt Lyndahl eben die 4. Aber ich möchte betonen, es ist nicht meine Schuld, ja?
Ich bin natürlich eher auf Andis Seite,
ja,
ich ihn heute vertrete.
Sehr gut, nee, hast du vollkommen recht. Dann gucken wir aber gleich auf den anderen Verteidiger auf der Außenbahn, nämlich auf Moritz Heyer auf der linken Seite. Der kam ja zumindest bei der Flanke zum 1-1, da kommt er zu spät. Und insgesamt, ich hatte es gerade schon gesagt, kommt ein bisschen zu viel über seine Seite. Und fairerweise muss man bei ihm auch sagen, jetzt mache ich es ja fast schon seit das Segment, aber wirklich mehr offensiv als Lyndahl leistet er auch nicht.
Nee.
Jetzt kann man aber sagen, Lyndahl kommt vielleicht beim 1-1, also der ist sehr schwer von der Linie noch zu kratzen.
Nee, da kann er.
Würde ich ihm auch keine Schuld geben, aber ich würde vielleicht Heyer ein bisschen mehr Schuld beim Verhindern. Also das ist einfach, er ist nicht nah genug dran am Mann.
Mhm.
Vielleicht Heyer dann mit der 4,5? Oder ist ja das zu hart? Oder ihr auch? Also besser sehe ich ihn nicht. Also nicht besser als 4.
Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht besser als Lyndahl, aber auch nicht viel schlechter. Ja, ich wäre bei einer 4. 4,5 von mir aus. Ja.
Andi dann auch die 4? Na gut, er kriegt die 4. Aber ich finde, eigentlich dann im direkten Vergleich wäre für mich Lyndahl das Mühe besser gewesen. Aber ja, wir können es dann auch mal so belassen. So, dann darfst du was zu Tim Oberdorf sagen.
Ja, Tim Oberdorf heute hat, glaube ich, auch irgendwas gemacht. Boah. Also ich tue mich schwer mit solchen Noten. Ich gebe ihm eine 3.
Also Andi sagt, er findet, dass er beim Gegentor nicht perfekt aussah, aber ansonsten keine Fehler machte, für ihn 3,5. Ich finde, beim Gegentor ist echt das größte Problem, dass die Flanke zugelassen wurde. In der Mitte ist das sauschwer zu verteidigen, sowohl von ihm als auch von Siebert.
Er hat auch einiges rausgeköpft, ne?
Ja. Also ich wäre sogar eher, also ich war, weil die Abwehr dann auch gut gestanden hat. Ich war bei Oberdorf eher bei der 2,5.
Hat Oberdorf die Abwehr sortiert heute?
Ja, da ist schon an der Abwehrchef dabei. Und er geht halt zum Beispiel diesen Mantondo-Schuss, klärt er gut mit dem Kopf. Ich war bei der 2,5. Du bist jetzt bei der 3. Andi bei der 3,5. Was machen wir denn jetzt? Bleiben wir eigentlich bei der 3 in der Mitte? Müsste bleiben, ne? Er war auch mein bester Fortuna heute.
Das stimmt, dann gehen wir vielleicht doch auf die 2,5.
Meinst du 2,5?
Ja, er hatte mehr Verantwortung heute auf dem Spielfeld als die anderen in der Abwehr heute.
Okay. Und wie siehst du dann...
Sibi,
Jamil Siebert.
Also ich finde, er wirkt auf jeden Fall viel stabiler als... Also er wirkt von Spiel zu Spiel stabiler.
Ja, finde ich auch.
Das finde ich gut. Er hatte auch so einen kleinen Karlsruhe-Moment, wo er einmal so einen Ball rausköpft. So einen kritischen.
Ich finde, er ist auch hier wieder das Mühen weniger fehlerfrei als Oberdorf in seinen Aktionen. Oberdorf ist etwas klarer manchmal. Andi schreibt also auch hier bei diesem Fallrückzieher von Tresoldi, da sieht er nicht so gut aus. Ich kann mich auch an einen kritischen Kopfball erinnern in der zweiten Halbzeit, den er einmal verliert. Aber ansonsten grundsolide hat er mit Oberdorf da eigentlich auch alles rausgehauen. Andi hat hier auch die 3,5 gegeben, meinte eben auch wegen des 1-1. Aber ich finde, da ist nicht so viel zu verteidigen in der Mitte in der Szene. Oberdorf hat die 2,5. Ich wäre bei Siebert vielleicht bei der 3, wenn du mitgehst.
Ich hätte auch 3 gesagt.
Was aber eben diesen Aufwärtstrend, den du ja ganz richtig gerade beschrieben hast, so ein bisschen eben schon beschreibt, ne?
Ja.
Und ja, also, nee, ich finde 3 ist da etwas fair. Und dann sind wir bei Matthias Zimmermann.
Uiuiui.
Schwierig zu bewerten. Also,
er war stets bemüht. So kam es mir heute vor.
Ja, ich weiß, was du damit sagen willst. Und ich versuche ihn ja auch hier immer ein bisschen gerade gegen Andi auch zu verteidigen, weil Matthias Zimmermann natürlich, er ist kein Aufbauspieler im Mittelfeld. Das ist einfach nicht sein Profil. Aber heute hätten wir natürlich da hier und da was gebraucht. Ist jetzt aber auch nicht so, dass er da gnadenlos Fehler gemacht hätte.
Nein.
Also und gerade defensiv hat er schon die Löcher gestopft und hat halt... Also das Aufbauspiel, ne, die Taktik war meistens, der Ball kommt auf ihn und er lässt ihn prallen auf einen Verteidiger. Das hat eigentlich auch geklappt. Da ist jetzt nichts so schief gegangen. Aber klar, Impulse nach vorne hatten wir von ihm eher weniger. Er hat mal so einen harmlosen Schuss mit links in der ersten Halbzeit. Haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Ist auch nicht erwähnenswert. Er sagt einmal, okay, es gibt einmal einen Fehlpass im Aufbauspiel in der 64. Aber Hannover bestraft es halt dann nicht. Andi gibt die Note 4.
Oh nee. Das
ist dir zu schlecht?
Also ich wäre jetzt bei einer 3,5.
Ich finde,
Zimmermann hat heute, er war ein bisschen so übermotiviert, wenn ich manchmal das Gefühl. Er hat immer den Ball ständig gefordert.
Ja.
Und wenn er dann bekommen hat, hat er irgendwas ja, damit gemacht, aber hat jetzt, na, und er hat aber, sagen wir mal, haben wir ja eben schon erwähnt, ne, er ist halt kein Johannesson, der da den Ball recht originell verteilt, sondern er hat halt die Sicherheitsvariante oft gewählt oder die stabile Variante, die jetzt nicht so spektakulär wirkt oder nicht so einen tollen Spielaufbau dann macht. Deswegen, ja, aber er hat es auch halt nicht, in meiner Meinung nach, hat das jetzt nicht stark verkackt. Deswegen
wäre nee, genau. Nicht stark verkackt ist bei uns die 3,5, finde ich sehr gut.
Ja, genau.
Das gefällt mir. Schinter Appelkampf, mal wieder in der Startelf. Interessantes.
Lange, ne?
Ja, interessantes Spiel mit ihm. Ich gebe mal vor, was Andi sagt. Er sagt, unnötige gelbe Karte in gefährlicher Position. Keine besonderen Vorkommnisse, spielt das Spiel auf seiner Position solide. Note 4. Da bin ich nicht bei Andi. Ich fand ihn besser.
Ja, also seine Spieler um ihn rum haben ihn ein bisschen runtergezogen.
Ja.
Also, wenn da jetzt etwas spritzigere Leute gewesen wären.
Ich fand auch, er war immer bemüht, das eigentlich in Bahnen zu lenken. Und wir sind nicht immer auch auf seine Ideen. Ich kann mich mal an so einen guten Steilpass auf Lündal erinnern. Wir sind nicht immer so drauf eingegangen.
Genau.
Aber ich finde auch, so schlecht hat Appelkamp das gar nicht gemacht, ohne dass er jetzt selber Abschlüsse gehabt hätte und sowas.
Ja.
Also, nee, 4 wäre ich nicht. Eher vielleicht 3,5, weil mit Abstrichen ist es halt nicht viel bei rumgekommen. Aber mir wäre es schon wichtig, da so eine 3 vorne stehen zu haben. Das finde ich ist schon gerechtfertigt, oder?
Absolut, bin ich auch deiner Meinung 3,5, weil ich finde, dass ja er oft Situationen hatte, wo er, wenn er andere Spieler gehabt hätte, da was Besseres draus gewachsen wäre. Wie lange hat er denn gespielt eigentlich? Wann ist er ausgewechselt worden? War das in der 68.
oder? Nee, erst ganz kurz vor Schluss, in der 86. kam dann für ihn.
Ach, stark. Finde ich gut.
Kam dann für ihn Gavory. Ah, ja, also okay. Da haben sie ein bisschen umgestellt. Ja. Habe ich ja eben schon beschrieben.
Ja. Finde ich, so, dann wäre ich eher bei der 3,5. Sorry, Andi.
Ja, nee, haben wir auch so entschieden. Es ist eine 3,5. Das kann man im Fernsehen gar nicht so sehen, ne? Gerade wenn man krank ist und Medikamente
fiebert. Hat auch nach dem Spiel einmal nett in den Block gewunken.
Ja, genau. Ja, dann kommen wir zu Moritz Broni Quateng. Generell fand ich, dass er, ich habe ja eben die erratischen Bewegungen schon beschrieben, dass er immer mal wieder gerade in der ersten Halbzeit etwas auffällig den Hannoveranern so Probleme gemacht hat. Ne? Da hat er mal eine Körpertäuschung drin gehabt. Und ich fand ihn auch grundsätzlich da durchaus ballsicher. Es ist dieses Mal jetzt nicht so unfassbar viel immer bei rumgekommen. Aber auf der anderen Seite, ich fand jetzt auch nicht, dass er, also klar hat er auch mal einen Ball verloren, aber dass es jetzt so massive Ballverluste waren. Und was wir eben gesagt hatten, Ehren von Brederode auf der Seite links haben durchaus mal, also Hannover hatte großen Respekt vor ihnen und auch zu Recht. Aber also natürlich war es jetzt nicht fehlerfrei, aber Andi ist jetzt hier auch bei der 4. Ich bin mehr bei der 3,5 bei Quateng. Wie fühlst du das?
Also ich finde...
Also hinten raus hat er auf jeden Fall kräftemäßig so ein bisschen abgebaut. Zweite Halbzeit war nicht mehr so viel los.
Ja, genau, das wollte ich gerade hinaus, dass ich ihn jetzt... Also er wurde sehr stark zugestellt von Hannover. Also Die sind schon auf Van Brederode und Quateng haben die sich schon... ist Hannover immer viel drauf.
Ja.
Da hat er sich dann trotzdem in der ersten Halbzeit relativ öfter mal durchsetzen können.
Ja.
Deswegen wäre ich jetzt in der ersten Halbzeit bei einer 3, in der zweiten bei einer 3,5. So.
Naja gut, dann.
Was hat Andi gegeben?
Eine 4. Aber also ich finde, es ist noch gerade die 3,5. Ja. Aber also nach der ersten Halbzeit wäre die Note etwas besser ausgefallen. Wenn nur die zweite genommen, wäre sie wahrscheinlich schlechter. Dann wäre es eine 4. Vielleicht eher erste Halbzeit 3, zweite 4.
Genau.
Und dann landen wir bei der 3,5. Ne? So kann man es vielleicht dann sehen. Jetzt gucke ich gerade noch, haben wir hier
den
Übersetzenden.
Ja.
Wir haben so außerordentlich wenig Spieler. So, ich habe Danny Latzer hier noch gar nicht gemacht. Den muss ich natürlich hier einmal erstellen. Den habe ich nicht in der Liste.
Gibt es nicht eine 20-Minuten-Regel?
Reicht ja. Also mit Nachspielzeit kommt er raus. Ja, Danny Latzer, du hattest ihn so gar nicht mehr auf dem Schirm. Du hattest es auch nicht so richtig mitbekommen. Wie fandest du ihn denn?
Ja, ich hatte dann, als du es mir dann erklärt hast, wo er herkommt, hatte ich diesen Instagram-Post von vor 6 Monaten, fünf Monaten, hatte ich ihn wieder vor Augen und da seht ihr meine Unkenntnis im Fußballbereich, ne? Da habe ich ihn leider nicht auf dem Schirm. Ja, hab ihn jetzt eine Situation vor Augen, wo er eine Situation recht konservativ gelöst hat und wo ich dachte, okay, der versucht das jetzt hier konservativ zu lösen. Er muss jetzt da nicht sich beweisen, dass er da irgendwie in die Startelf rein will, weil er weiß, warum er da ist. Und den Job hat er gemacht.
Ja.
Deswegen würde ich ihm jetzt einfach eine 3 geben.
Ja, dafür war es vielleicht doch ein bisschen zu wenig Impulse. Andi ist jetzt bei der 4, aber Andi ist jetzt aus seinem Frust, dass er nicht im Stadion sein konnte, merkt man ja schon, wie er hier mit 4 um sich wirft. So schlecht fand ich das Spiel der Fortuna gar nicht, dass man jetzt, finde ich, allen halt ausreichend geben muss. Er hat zur defensiven Kompaktheit beigetragen mit Zimmermann zusammen. Er hat aber offensiv nicht wirklich viel bewegt. Aber die Routine in manchen Situationen hat jetzt auch nicht irgendwie blöd Bälle verloren. Darum wäre ich auch bei der 3,5 dann.
Und vermutlich wird es sein einziger Einsatz bleiben.
Genau. Also für eine 3 fehlten mir dann vielleicht ein bisschen die Impulse. Darum habe ich das jetzt mal so hier gemacht. Und jetzt muss ich kurz noch gucken, ob da noch wer rausreichend Spielzeug hatte. Nein, hatten wir nicht. Dann gehen wir zu David Kownacki. Der hatte natürlich also so ein bisschen verlängert tatsächlich den Ball vor dem 1-0. Hatte ein bisschen Unglück mit dem Schiri, das hat auch Andi moniert, dass da doch einige Situationen von ihm immer so ein bisschen abgepfiffen wurden. Eigene Abschlüsse hatte er in dem Sinne, außer diesem Kopfball in der ersten Halbzeit neben das Tor an das Außennetz, hat er jetzt nicht so viele. Aber er hat natürlich ein bisschen seinen Kopf mit drin beim 1-0. Und er ist natürlich da viel am Ackern. Andi hat jetzt 3,5 gesagt. Da wäre ich vielleicht, ich tendiere ein bisschen zur 4, wobei, wenn jetzt das 1-0 mit reinnimmt, dann kann man vielleicht auch bei der 3,5 bleiben. Wie siehst du es?
Ich habe ihn heute auch ein bisschen schwächer gesehen als, klar, wie die letzten Spiele sowieso, aber mich hat so ein bisschen gewurmt, dass er sich so mit dem Schiri angelegt hat. Er hat auch, glaube ich, hat er eine gelbe Karte bekommen.
Später aber für das blöde Foul. Oh, okay. Ja. Und er macht das blöde Foul am Strafraum. Das hätte richtig
sowas von unnötig.
Okay, nee, das bringt ihn zur Vier. Das
bringt auf jeden Fall die Vier.
Denn das Foul hätte nochmal richtig Ärger machen können, wenn Hannover diesen Freistoß gut gespielt hätte. Ja, und dann erzähl doch mal, Jonah Nielm jetzt in der Startelf.
Ja, Wahnsinn. Also wir haben noch kurz vorm Spiel drüber geredet, dass wir ihn irgendwie so auf dem Abstellgleis sehen.
Ja.
Also jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern eher so, dass wir dachten, okay, der ist so ein bisschen jetzt die Konkurrenz geschuldet, nicht mehr so oft im Einsatz.
Mhm.
Und schwupp ist er plötzlich in der Startelf drin, vor Pečinović. Wahrscheinlich, weil er einfach die Schnelligkeit ausspielen
wollte. Ich glaube, man wollte die Umschaltmomente da einfach so ein bisschen nutzen heute. Ne?
Und das hat er eigentlich voll direkt bewiesen.
Also er hat nicht super viele Situationen. Er bereitet allerdings auch den Kopfball von Kovnatski mit einem eigenen Kopfball quer im Strafraum vor. Naja, aber das 1-0 macht er einfach super. Ne? Also allein dafür, für eine richtig gute Note hätte es ein bisschen mehr noch sein dürfen. Aber da lässt der Halstenberg richtig alt aussehen, hat die Übersicht. Also was machst du notenmäßig?
Ja, also ich muss sagen, 2,5 ist schon hart. Ich wäre eher bei einer 3.
Ja.
Weil dann nach dem Tor, klar, da kommen noch mal kleine Momente, aber...
Nee, genau.
Und seine Frisur hat mir wirklich besser gefallen.
Ja, da kann er ja dran arbeiten. In der, ich glaube, 64. kam dann Jenan Pečinović. Ich finde, er hat wie immer ganz gut auf seiner Seite da geackert. Er hat in die Rechte gespielt, ich hatte es ja eben gesagt, hat dann so ein bisschen invers gespielt. Er hat den einen super Abschluss. Macht er auch nicht kläglich, muss man sagen. Das ist halt schwer und er bringt den schon gefährlich Richtung Tor. Nicht aufs Tor eben leider. Wäre wahrscheinlich Zieler da gewesen, aber man weiß es nicht, was daraus entstanden wäre. Ist natürlich auch immer nur so 20 Minuten Spielzeit. Darum finde ich es jetzt fies, ihm irgendwie eine 4 zu geben, aber vielleicht 3,5 ist auch hier. So das faire Maß, würde ich dann da sagen. Ja. Und dann haben wir als letztes noch, den kannst du nochmal, wenn du magst, machen, Mairon van Brederode.
Ja, ich habe irgendwie ein Herz für den Typen.
Mhm. Ist halt ein Zocker, ne?
Er ist so ein Straßenkicker, der wirklich dribbeln kann. Lässt in seiner Körperhaltung Spannung auch oftmals zu wünschen übrig, weil ich dann immer den Eindruck habe, er ist so enttäuscht, wenn was nicht funktioniert, aber er hat heute im Zusammenspiel mit Quarteng wirklich
lustiger Torjubel, ne? Er ist so diesen verschränkten Armen da stehen, hat er gepostet und dann ist er noch auf die Knie und hat Richtung Himmel gezeigt. Vielleicht ein bisschen
mehr. Er wollte die Wallpaper-Fotos haben.
Ja, die wollte er unbedingt.
Wallpaper-Monday.
Aber er macht das gut und abgezockt, ne? Und man muss sagen, er hat Hannover auf seiner Seite durchaus schon mal beschäftigt, aber bei ihnen gilt auch das, was für Quarteng gilt. Er hat in der zweiten Halbzeit dann doch merklich abgebaut, da kam dann deutlich weniger. Nur anders als Quarteng, dem wir eine 3,5 gegeben haben, hat er das Tor dann eben doch gut und abgezockt gemacht. Natürlich war da vor allem die Vorarbeit entscheidend. Was würdest du sagen?
Ja, ich wäre bei einer 3.
Genau, würde ich auch sagen. Ja, und dann sind wir bei einer Durchschnittsnote von 3,4. Das ist wie gegen Darmstadt. Also grundsolide, möchte man sagen. Das können wir so machen. Dann haben wir noch den Schiedsrichter, Dr. Max Burda.
Ja, da hatte ich ja am Anfang gesagt, ich gebe ihm eine 6, aber...
ist vielleicht nicht ganz zutreffend. Ja, also ich finde, um da mal Andis Part zu übernehmen, er hat, fand ich, in der zweiten Halbzeit, diese Kovnatski-Szenen haben mich auch ein bisschen gewurmt. Da hat er manchmal gefühlt Sachen abgepfiffen, wo ich jetzt sage, ja, war das jetzt wirklich so sehr was? Ansonsten, es gab jetzt nicht so die krass kritischen Szenen, weil einfach in den Strafräumen selbst dann meistens nicht so viel passiert ist. Ich glaube, er hat das alles grundsolide.
So ein paar Vorteile, die er hat laufen lassen, wo ich dachte, okay, das kann man auch abpfeifen. Ah ja,
aber das ist echt so ein bisschen doof vielleicht da, aber im Großen und Ganzen würde ich...
Er hat ein ruhiges Spiel geleitet. Ne? Es war jetzt kein hektisches Spiel durch ihn. Ich fand's okay. Ne?
Findest du 3 in Ordnung? Also war am Ende in Ordnung.
Fand da keinen...
War nichts Gravierendes dabei. Und dann hatte ich, wie immer schon bei Instagram, ich fand, es war grundsätzlich ein gutes Spiel, auch wenn auch nicht so dieses typische, sagen wir mal, chancenreiche Spiel, aber es war halt spannend und es war halt letztendlich auch irgendwie sehr intensiv geführt von beiden Teams. Also
wir haben 2 Tore gesehen.
Wir haben 2 ein schönes, auch mindestens 1 dabei. Nicht so 1, einfach über die Linie so einen abgefälschten Ball drücken.
Ja,
und Note 3 habe ich da dann gegeben. Und dann fasse ich nochmal kurz zusammen, also die Startaufstellung. Florian Kastenmeier am Tor kriegt von uns die 3, Weiger und Lündal Fredriksson bekommt die 4, Tim Oberdorf bekommt die 2,5, Jamil Siebert bekommt die 3 und links bekommt Moritz Heyer die 4, im Mittelfeld bekommt Matthias Zimmermann die 3,5, dann weiter vorne Schinter Appelkamp mit der 3,5. Und Moritz Broni Quarteng ebenfalls mit der 3,5. Auf den Außenbahnen dann vorne schon
entsprechend Jonia Niem jetzt auf rechts mit der 3 und Mayron von Brederode auf links ebenfalls mit der 3, in der Mitte David Kovnatski mit der 4 und dann haben wir noch die eingewechselten Danny Latza mit der 3,5 und Jena Pecinovic mit der 3,5 ebenfalls. Ja, also wir haben es ja schon gesagt, eine grundsolide Leistung. Die werden wir auch nächste Woche brauchen, wenn es gegen Hertha geht im Heimspiel gegen Hertha BSC. Die haben gestern Abend schon gespielt und die nächste Niederlage eingetütet, sodass ich gerade ein bisschen besorgt bin, dass man da noch die Nerven verliert und möglicherweise vor dem Spiel gegen uns den Trainer entlässt. Das wollen wir natürlich alle nicht hoffen, dass das passiert.
Als Fortuna-Fan weiß man natürlich, das was passieren eigentlich bei so einem Spiel passieren wird. Aber wir hoffen alle auf, dass uns das Gegenteil bewiesen wird und der nächste Heimsieg eingefahren wird.
Genau.
Ob wir mit gegen den Trainer von letzter Woche spielen,
das
werden wir dann sehen.
Das ist die Frage. Genau. Wenn wir uns den Saisonverlauf von Hertha angucken, das einzig Beständige ist die Unbeständigkeit. Denn teilweise gute Ergebnisse wie Siege in der Hinrunde in Lautern, in Karlsruhe, Magdeburg oder Paderborn jetzt zuletzt, das war sogar das erste Spiel in diesem Jahr, stehen aber auch Heimpleiten gegenüber Paderborn, Fortuna, Elversberg sogar 1-4, Köln, Münster und dem HSV und jetzt gestern auch gegen Kaiserslautern mit 0-2, habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall nicht gut und vor allem auch die Woche davor in Regensburg beim Tabellenletzten verloren. Also es kriselt gewaltig bei der Hertha.
Die haben 0-8 gegen Kaiserslautern verloren.
Nein, das habe ich zum Spaß da reingeschrieben. Das habe ich vor dem Lautern-Spiel gespielt. Da habe ich halt reingeschrieben, ja, und die 0-8 Niederlage gegen Lautern macht es nicht besser. Aber Fakt ist, man steht enorm unter Druck. Gerade Christian Fjell, der im Sommer als Nachfolger von Paul Dardai kam, der ewige Dardai, der wahrscheinlich auch schon wieder als Nachfolger bereitsteht sollte. Das ist kein Witz, weil er halt da einen Anstellungsvertrag als Nachwuchstrainer hat und immer unter Vertrag steht bei Hertha. Die können also jederzeit auf Paul Dardai wieder.
Sind seine Söhne noch da?
Und da 5 bis 8 Söhne von Paul Dardai in der Mannschaft spielen, ist das natürlich auch hilfreich. Ja, dass man Fjell geholt hat, ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Denn man hat da eine relativ hochpreisige Mannschaft und dann holst du dir halt so einen Resterampentrainer. Also in Nürnberg hat er nichts gerissen, davor in Dresden hat er nichts gerissen. Warum soll er auf einmal bei Hertha was reißen? Habe ich nicht verstanden und ich würde sagen, er widerlegt mich gerade auch aktuell nicht sonderlich. Ich finde Hertha wirklich starke Underperformance aktuell.
If you pay peanuts, you get monkeys.
So, sehr schön gesagt, absolut richtig. Also dieser angeblich spielerische Ansatz ist jetzt von außen da echt schwer erkennbar für mich, aber okay. Das Potenzial ist definitiv höher als das, was der Trainer rausholt. Auch vielleicht, um dann nochmal Bezug zu nehmen auf Gunnar Lott, der letzte Woche schön das herausgehoben hat, dass eigentlich so der Unterschied, was halt aus einer, also ein guter Trainer macht halt den Unterschied, dass er aus einer normalen Mannschaft was mehr rausholt, also eher in Einzelteilen. Folglich ein schlechter Trainer holt halt weniger eigentlich raus als eine Mannschaft, die was drin steckt. Und ich würde sagen, das ist durchaus der Fall hier. Ja, Taktik jetzt in diesem Kalenderjahr, Hertha immer so im 4-1-2-3, wie wir in der ersten Halbzeit in Hannover auch gespielt haben. Alleinige 6 mit Clemens, es scheint mir etwas offensiv. Vermutlich will er halt Matza und Cuisance da auf den Halbräumen haben, wobei halt jetzt gestern hat er es ein bisschen anders gespielt, weil da Rehse endlich wieder nach langer Verletzung zurückkam. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Schlüsselspielern. In der bisherigen Saison ist natürlich Fabian Rehse durch eine Verletzung in der Vorbereitung ausgefallen. Das ist natürlich schon ein schmerzhafter Verlust gewesen. Und da ist er eigentlich nur dran aufgefallen, dadurch, dass er fragwürdige T-Shirts mit komischen Slogans verkauft hat. Jetzt ist er zurück, hat gestern erstmal sich in der Startelf gestanden, konnte aber die Niederlagen gegen Lautern auch in dem Sinne nicht verhindern. Sie haben es ein bisschen verschoben, dann hat er sozusagen mit, also Cuisance ist dann auf die Außenbahn gegangen und in der Mitte hat Danny Scherhand gespielt. Scherhand, der eigentlich links spielt, da wo Rehse dann gespielt hat. Das hat aber auch nicht geklappt, weil das ist eigentlich so das größte Problem. Seit dem Abgang von Tabakovic nach Hoffenheim im Sommer hat Hertha keinen Mittelstürmer. Und das merkt man, dass sie halt die Tore nicht machen, so wie gegen Lautern. Sie waren das bessere Team, hatten mehr Chancen, aber sie haben die Dinger nicht gemacht. Und letztendlich sind da Scherhan und Winkler halt Außenstürmer, aber die haben nicht die Torquoten eines Mittelstürmers. Ne? Also ich glaube, beide haben 6, beziehungsweise Scherhan 6 und Winkler 5 Tore. Beide haben dann nochmal 6 Assists. Das ist soweit gut. Aber nee, stimmt gar nicht. Die Assists haben entsprechend auf den Halbpositionen Michael Cuisance und Ibrahim Matza. Der ist sicherlich so das größte Talent, was Hertha gerade hat. 19 Jahre jung, spielt seit Anfang der Saison so im offensiven Mittelfeld, Halbraumposition.
der beste Scorer, den Hertha hat. Ich glaube, 6 Tore hat er jetzt und 6 Assists. Nee, 5 Tore und 6 Assists. Das ist natürlich stark. Ansonsten fehlt es aber eben da vorne an Beständigkeit. Cuisance hat es ein bisschen gezeigt. Erfahrene Spieler, die man geholt hat, Diego Demme und Anthony Brooks, kommen auch wegen Verletzungen praktisch kaum zum Zuge. Das fällt natürlich dann auch ins Gewicht. Und ja, auch in der Abwehr, Leistner hat er im vorletzten Spiel übel gepatzt, mal wieder. Ist auf jeden Fall über seinen Zenit. Gestern hat dann Dardai für ihn gespielt. Einer der Dardai ist, frag mich nicht welcher, Balko oder sonst wer. Ich weiß es auch nicht. Auf rechts Kenny, der Außenverteidiger, früher auch bei Schalke. Er hat schon 6 Assists, wollte aber eigentlich im Winter jetzt zu Sheffield wechseln. Ist vielleicht auch nicht mehr mit vollem Herzen dabei. Und dann gab es auch noch einen Torwartwechsel vor 3 Spielen. Da hatte sich Tjaak Ernst, der die Hinrunde bestritten hat, auch deutscher U21-Nationalkeeper mittlerweile geworden war, hatte sich, ich glaube, wegen einer Erkältung oder so aus dem Tor geflogen. Und seitdem steht der nachgewiesene Schläger Markus Gersbeck wieder im Tor, der letztendlich bei Hertha verbannt wurde und auch vom Verband oder von der Liga gesperrt wurde, als er letzten Sommer nach seinem Wechsel im Trainingslager einen Menschen krankenhausreif geschlagen hat. Immer sympathisch, so jemanden im Tor stehen zu haben.
Ganz toll.
Weiß nicht, wie die Hertha-Fans das sehen. Und ja, klar, irgendwann sollen Leute auch mal eine zweite Chance bekommen. Aber ich finde das manchmal etwas schwierig, wie der Fußball mit solchen Gewalttätern, man muss es ja einfach so sagen, umgeht, dass das halt so unter den Tisch gekehrt wird nach dem Motto, naja, er hat sich halt da was erlaubt. Ja, der Mensch war im Krankenhaus und musste da ein paar Tage bleiben. Nun ja. Letztendlich hat er aber auch 1,5 Jahre jetzt seit seiner Zeit in Karlsruhe kaum gespielt, hat jetzt 2-3 Spiele gemacht. Ist allerdings ein routinierter Keeper. Tjaak Ernst gehörte sicherlich auch in der Hinrunde jetzt schon nicht so zu den ganz großen Nummern, weshalb das so ein bisschen nachvollziehbar ist. Naja. Ja, Brooks fällt dann auch weiterhin aus, Duziak und Hussein ebenfalls. Im Winter hat man keinen neuen Stürmer geholt, also da werden sie auch keine Lösung aus dem Ei holen. Also man hat zwar Markus Schuler aus Magdeburg geholt im Sommer, aber da haben schon die Magdeburger im Podcast, als ich da zu Gast war, drüber gelacht, dass die den gerne haben können, weil der halt sowieso das Tor nicht trifft. Also der ist tendenziell eher nicht so gefährlich. Und das zeigt sich dann auch letztendlich in der Statistik, wenn man schaut, so bei den erzielten Toren, aber auch bei den, sag ich mal, der Anzahl der Gegentreffer. Also bei den erzielten Toren ist man auf den hinteren Plätzen in der Liga. Bei den Gegentoren hat man mit die meisten. Man steht schon verdient irgendwie da, wo man steht. Und das ist weit hinter Fortuna, so eher in den Räumen inzwischen von Schalke und Co. Wobei Schalke jetzt auch nicht mehr gewinnt, also ist auch schwierig. Mit Magdeburg zusammen ist man letzter der Heimtabelle. Also auch da präsentiert man sich nicht so gut, aber auswärts mit 5 Siegen schon auf Rang 4. Also auswärts spielt Hertha ein bisschen besser. Und ich glaube, sie werden ihre letzte Chance auch gegen Fortuna nutzen wollen. Also zumindest für den Trainer kann ich mir vorstellen. Aber es ist sicherlich keine Mannschaft, die mit breiter Brust zu uns kommen wird. Nach Fortuna haben sie die meisten Elfmeter bekommen und auch verwandelt, jeweils 5 Stück. Bei der Passquote sind sie auf Rang 4. Also das zeigt eigentlich, dass sie qualitativ gute Spieler haben, aber daraus nichts machen. Nämlich auch beim Ballbesitz Rang 2 mit 53% Ballbesitz. Also es ist eine spielstarke Mannschaft, die aber aus ihrer Überlegenheit einfach nichts macht. Kopfballduelle sind eine Schwäche, nur Rang 15 in der Liga. Das ist halt jetzt so, nach 21 Spielen wird das langsam aussagefähig. Dann weißt du halt, okay, das ist nicht so ihr Ding. Gleichzeitig aber die 6 meisten Flanken aus dem Spiel. Also das ist auch auffällig. 2. Karten der Liga und 5 meiste Fouls. Also durchaus eine Mannschaft, die körperlich spielt. Und sie haben 2 sehr schnelle Spieler, eben Martin Winkler, den Außenstürmer, der wurde schon mit 36,26 gemessen. Und dieser Vorname ist echt spannend, Dejo Faisio Sefoik.
Sehr gut.
Das ist kein Schreibfehler, den habe ich 3-mal geprüft hier. Mit 35,87 Kilometern. Sie sind jeweils die 4. und 6. schnellste gemessene Spieler dieser Saison und runden damit Tim Grossmann auf Platz 5 ein, der 36,14 Stundenkilometer schon auf seinem Tacho hatte. Passquote Toni Leistner in der Abwehr Rang 4. Das ist ein bisschen wie bei André Hoffmann. Sie sind halt Innenverteidiger, die grundsätzlich keine Risikopässe spielen. Das passt dann eigentlich. Ja, Pascal Clemens hat die 4. Fouls aller Spieler auf der 6 gespielt. Und Michael Cuisance ist einer der Spieler mit den 5 meisten Sprints der Liga 2. Sogar bei den intensiven Läufen. Ja, im Hinspiel haben wir mit einer relativ abgeklärten Leistung in Berlin 2-0 gewonnen. Also da hat Hertha eben, was wir eben gesehen haben, sie haben das Spiel gemacht, aber die Tore haben wir gemacht und eigentlich auch sehr viel wegverteidigt. Da war es Kovnatski nach einem sehenswerten Volleyschuss nach einer Ecke oder nach einem Freistoß. Und Niemiec als Joker hat dann das 2-0 gemacht. Da hat man die Probleme bei Hertha, man wusste es natürlich zu Beginn der Saison noch nicht, in Heimspielen schon gesehen. Und es war übrigens das Debüt von Van Brederode, der kam in der Partie das erste Mal ins Spiel. Nach Hören kann man das, wenn man das möglich möchte, in Gebrabbelfolge 53 niemand hat die Absicht, eine Kastenmauer zu bauen, weil Florian Kasten da ja in dieser Partie doch tatsächlich den einen oder anderen Schuss dann auch noch sehr gut hielt. Ja, und wenn ihr dir eben hören möchtet, nochmal, was wir da so gedacht haben bei unserer Reise nach Berlin, dann geht das in Folge 53.
Würdest du, steile These, Nimic jetzt wieder in der Startelf sehen?
Tatsächlich nein. Und zwar, weil es ein Heimspiel ist, wir wahrscheinlich gegen einen Gegner spielen, der zwar grundsätzlich auch spielerisch dominant auftritt, aber den wir halt, wo wir halt auch selber das Spiel machen müssen. Und da ist er einfach nicht so der Richtige. Und jetzt kommen natürlich auch wieder Spieler zurück und keiner der anderen hat so schlecht gespielt, dass man ihn rausnehmen müsste. Ich würde, und ich glaube, die Viererkette hat sich jetzt etabliert erstmal als System, ich würde wieder auf unser 4-2-2-2 zurückgehen. Also mit Kastenmeier am Tor, Viererkette Lündeil, Oberdorf, Siebert und dann aber auch den gelernten Gavory als Linksverteidiger ist mir dann doch lieber als Haier auf der Position. Der fällt bei mir jetzt so ein bisschen raus, muss man sagen. Ak Johannesson auf der Doppel-8 ist, glaube ich, No-Brainer, das ist klar. Und Quarteng und von Brederode zwei weiter vorne eben auch. Und im Sturm würde ich dann auch für die Körperlichkeit, weil sie auch bei Kopfballduellen ja nicht so stark sind, würde ich Kovnatski und Pečinović wieder im Sturm bringen. Also im Grunde ein bisschen wie gegen Ulm, nur eben mit Gavory statt Haier. Weil dann Haier, man merkt dann schon, es ist jetzt nicht so seine absolute Stammposition. Er ist dann doch mehr ein zentralerer, defensiver Spieler und offensiv kommt er dann ja vielleicht nicht so. Oder? Aber könntest du mitleben mit der Aufstellung, oder?
Ich könnte absolut damit leben und bin sehr gespannt, ob Vermey nach dieser 30-Sekunden Einsatzzeit vielleicht ein bisschen mehr bekommt noch.
Ja, das für ihn ist natürlich gerade ein schwerer Stand. Das wird man sehen, wie es dann so kommt. Uwe, ich danke dir ganz herzlich für deine Teilnahme. Wie war dein erstes Gebrabbeln?
Es war der Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell an die Reihe komme. Und danke, Andreas, dass du zu Hause geblieben bist.
Genau, wir wünschen ihm aber nochmal an dieser Stelle auch
alles gute
Besserung, selbstverständlich. Und es war möglicherweise ja auch trotz allem, wir können ja auch manchmal mit drei Leuten aufnehmen, nicht das letzte Mal, dass wir was von dir gehört haben. Darum auf jeden Fall, dann darf ich auch dir an dieser Stelle das Tschüss anbieten. Vielen Dank. Und ja, das gilt dann auch für euch. Wir hören uns natürlich nach dem Spiel gegen Hertha dann wieder, also in circa einer Woche. Macht es gut. Bis bald und tschüss.
Auf Wiedersehen. Viel Spaß noch.